Die heutige Folge des fünften Viertels ist eine der größten, die wir jemals produziert haben. Natürlich im Hauptteil geht es um The Last Chance U, die Basketball-Documentary auf Netflix über das Junior-College-Team aus East Los Angeles. Max und ich haben uns alle Folgen reingezogen und werden mit euch über die gesamte Show sprechen. Natürlich werden wir zu gegebener Zeit dann Spoilerwarnungen geben, also keine Sorge, ihr werdet hier nicht am Anfang des Podcasts direkt gespoilert. Natürlich kommt aber auch die NBA nicht zu kurz. Wir haben am Anfang wie immer Spieler der Woche, bester Moment und nervigster NBA-Moment, aber wir haben auch nach dem Last Chance U-Teil nochmal unsere Prognose für die zweite Saisonhälfte. Also ihr merkt schon, das ist ein riesengroßer Podcast und weil eben so viele Themen und so viel Zeit heute im Podcast ist, haben wir uns dazu entschieden, heute in die Podcast-Info Zeitstempel einzubauen. Das heißt, wenn ihr jetzt in die Podcast-Info einmal klickt, dann findet ihr dort Zeitstempel, wie ihr wann zu welchem Thema kommt. Max und ich waren uns nach der Aufnahme einig, dass es eine unserer absoluten Lieblingsfolgen geworden ist. Wir hoffen, ihr habt mindestens genauso viel Spaß und jetzt, without further ado, endlich die neue Folge des fünften Viertels. Lillard, long range three.
Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen, Basketball Deutschland, Österreich. Eventuell zu einer der fettesten Episoden, die wir jemals aufgenommen haben. Auf jeden Fall, unser Skript ist vollgepackt und wir beide haben so krassen Bock auf diese Folge. Unter anderem natürlich auch wegen The Last Chance U. Das kommt dann im zweiten Teil vom Pod. Jetzt starten wir erstmal ganz entspannt rein. Björn, alles klar? Wie geht's dir?
Ja, Grüße erstmal an unsere Schweizer, weil die hast du, glaube ich, gerade im Intro übersehen.
Was hab ich gesagt? Immer,
du hast Deutschland und Österreich einfach nur gesagt. Und wir sagen immer Deutschland, Österreich, Schweiz. Und dann kommst du immer noch mit irgendeiner Statistik. Und in Indien haben wir einen Hörer letzten Monat gehabt.
Ja, ich wollte den Running Gag nicht überstrapazieren. Deswegen habe ich das die letzten paar Male rausgelassen. Aber nächste Woche packe ich vielleicht mal wieder einen aus. Aber keine Ahnung, welcher Gegend.
Ist ja richtig. Aber unsere Schweizer Homies müssen wir abholen. Allein schon wegen dem einen Clint Capella-Fan, der uns die Clint Capella Corner rausgeleiert hat. Stimmt. In einem der Patreon-Bots. Respekt an der Stelle. Ja, ey, ich habe es dir schon vor der Aufnahme gesagt. Ich war selten so heiß für eine Folge. Ich habe mir The Last Chance U in den letzten zwei Tagen komplett reingezogen, an einem Tag 6 Folgen und jetzt gestern die finalen 2. Ich bin so heiß wie noch nie. Also das fühlt sich noch geiler an als nach den Last Dance-Episoden, weil die Last Dance-Episoden kamen ja immer hintereinander, Woche für Woche. Und dann hatte man immer nur über eine Woche zu reden. Und jetzt haben wir aber diese geballte Season und wir haben den kompletten Spannungsbogen fertig und kennen das fertige Produkt und da freue ich mich übertrieben drauf. Keine Sorge, Leute, wir werden euch warnen, sobald es ins Spoiler-Territorium geht. Davor werden wir erstmal generell über Last Chance U reden, über das ganze Konzept und dann, wenn es wirklich um Spoiler geht, werden wir nochmal eine Warnung raushauen, ab jetzt Spoiler.
Stell dir mal vor, so direkt reinstarten. Ja, übrigens, das Ende, da...
Ja, boah, ey. Nein, wie oft ich schon gespoilert wurde von irgendwelchen Leuten, gar nicht so groß in Podcasts, aber einfach so Leute, die dir bei WhatsApp schreiben oder so. Ey, da könnte ich ausrasten, Alter. Spoiler abschaffen.
Absolut. Was halt auch echt ganz schön war, wir quatschen im zweiten Teil des Pods drüber, dadurch, dass man sich alles am Stück reinziehen konnte, konnte man so richtig mit eintauchen und irgendwie Teil von dieser Serie werden. Ne? Aber wie gesagt, wir quatschen gleich drüber. Wir machen erst ganz normal bester NBA-Moment, nervigster und Spieler der Woche. Trotz allem zum Einstieg eine Frage an dich, weil ich gar nicht weiß, was du für ein Typ bist. Bist du mehr der Serien- oder bist du mehr der Filme-Typ? Oder schaust du eigentlich generell echt gar nichts aus? Es ist wirklich sowas wie The Last Chance U.
Ja, ich guck wenig, muss ich gestehen. Ich guck extrem viel YouTube und ich habe halt auch Serien und feste Formate, die ich bei YouTube gucke und es gibt feste Podcasts, auf die ich mich immer freue, die ich so konsumiere eigentlich wie Serien, aber ich habe jetzt nicht so die eine Serie. Was ich neulich geguckt habe, falls du mich nach einer Empfehlung fragst, jetzt muss ich nur überlegen, wie das heißt. Das heißt, glaube ich, sie weiß von ihr oder sie weiß von dir oder sowas. Das ist eine komplett verkopfte Science-Fiction-Serie. 6 Folgen, glaube ich, spielt in England. Überragendes Casting, Hammer-Schauspieler und die Story ist so nice. Und am Ende kommt ein Twist und der lässt dich dein ganzes Leben hinterfragen. Das ist so genial, diese Serie.
Sie weiß von dir, aber nicht Behind Her Eyes.
Doch, Behind Her Eyes. Wie heißt es auf Deutsch?
ja, quasi hinter, ich weiß es nicht, hinter ihren Augen.
Ja, ich meine behind her eyes, aber auf Deutsch hieß es
Ich
anders.
habe keine Ahnung. Ich habe mein
Ich guck das jetzt
Netflix,
nach.
seit Luisa bei mir war, komplett auf Englisch umgestellt, was mich manchmal echt
Oh, der
in.
Herr, oh,
Ja.
guck mich an, Alter, ich bin so krass.
Nein, darum geht's gar nicht. Aber dann siehst du manchmal so, hä, wie heißt denn plötzlich die?
Sie weiß von dir,
Ah, sie
steht
weiß
hier.
von dir.
Sie weiß von dir. Ja, finde ich auch bescheuert, aber ich muss auch sagen, behind her eyes, hast du es gesehen?
Ich hab's komplett gesehen, ja.
Okay, dann kennst du ja das Ende und wenn du dann weißt, die Serie heißt Behind Her Eyes,
Richtig
kannst
geil.
du es, finde ich, ein bisschen eher erahnen, um was es
Ja.
eigentlich geht. Und bei Sie weiß von dir hast du überhaupt keinen Plan, um was es geht. Ich dachte, es geht die ganze Zeit, damit spoilere ich jetzt nichts, da geht es in der ersten Folge um einen Ehemann, der seine Frau betrügt. Und ich dachte, es geht die ganze Serie darum, dass die betrogene Ehefrau sich dann eben mit dem Seitensprung anfreundet. Das dachte ich eigentlich, ist die
So
Serie und
ging es mir
deswegen
auch die
auch
ganze
Sie
Zeit.
weiß von dir. Ja, aber also überragende Serie, zieht euch die rein, kann man auch schön wegbingen. Ich bin sonst nicht so der Binge-Watcher, aber die habe ich echt reingezogen, reingesuchtet und die war Hammer. Also gebt euch die gerne.
Bin generell mega Fan von diesen Limited, Serien, die jetzt gerade eben bei Netflix erscheinen, weil, sind wir mal ehrlich, welche Serie kann schon über 4, 5, 6 Staffeln das Niveau halten? Ganz, ganz selten, ne? Und
Hab
wenn's.
gehört, Game of Thrones hat's richtig gut durchgezogen am Ende. Hab gehört, die wurden richtig gelobt von der Kritik für die
Ja,
letzte Staffel.
richtig, vor allen Dingen, wenn man dann irgendwie 2 Jahre Pause dazwischen hat.
Ja.
Ja, nee, ist dann eigentlich irgendwie wie so ein langer Film. Behind Her Eyes war auch einfach so wie 4, 5 Stunden, wenn man einfach mal so einen Sonntag hat, wo man sich denkt, ich habe jetzt keinen Bock, gar nichts zu machen. Ja? Also kann ich echt auch bloß, ist auch witzig, dass wir die beide, musste ich vorhin auch ganz kurz an die Serie denken, dass die echt cool war, dass wir die beide gesehen
Ja.
haben.
Und
Und
noch eine Empfehlung von mir, Lupin. Hast du den gesehen?
ja,
Ja.
absolut. Und ich habe gekotzt. Das ist, wie viele Folgen gibt's? 5?
Ja, viel zu wenig.
Was soll
Und
das?
du wirst voll hängen gelassen, so bei einem richtig krassen Cliffhanger. Und dann ist einfach so, ja, geht nicht weiter.
Ja.
Ja, aber gut, das ist hier nicht der große
Willkommen zum
Serienpodcast.
Basketball-Podcast mit
Ja, wirklich, ey.
Abstrichen.
Die Leute, die hier einschalten, denken sich so, hä, darüber reden gerade alle? Weil man muss ja schon sagen, Max, unsere Hörerzahlen, das reißt nicht ab. Es nimmt weiter zu. Also ich habe vorhin in die Statistik geguckt. Es ist echt krass, wie wir hochkraxeln. Grüße und Shoutout an alle, die uns weiterempfehlen und
Besonders
die
an die
jede,
Schweizer.
besonders an die Schweizer, die hat der Max besonders lieb. Naja, so echt, wie viele von euch auch ja da jeden Mittwoch drauf warten, vielleicht nicht um 5 Uhr morgens schon am Start sind, aber dann um 6, 7, 8, wann auch immer, jetzt gehen viele Leute wieder in die Schule, viele Leute wieder zu ihren Berufen hoffentlich. Die Stadt hat wieder auf ein bisschen, zumindest hier in NRW. Und ja, packt euch einen Podcast auf die Ohren und dass ihr da immer unseren draufpackt, freut uns extrem und wir sind einfach dankbar für die krassen Hörerzahlen und deswegen sorry jetzt an alle, die neu zugeschaltet haben und sich denken, Alter, das ist so voll die Opfer, die über Netflix-Serien reden. Nein, wir reden natürlich über die NBA und wir reden immer darüber, was war unser bester NBA-Moment, unser nervigster NBA-Moment und unser Spieler der Woche. Und Max, aus total egoistischen Gründen lasse ich dir den Vortritt. Was war dein bester NBA-Moment?
Ja, das ist dieses Mal nicht mal irgendeine Spielszene gewesen, sondern eine Meldung, und zwar die Meldung, als rauskam, Embiid fällt bloß 2 bis 3 Wochen aus. Das sei mal dahingestellt, ob das am Ende der Wahrheit entspricht. Ich habe es in vielen Videos schon gesagt. Ich bin mir sicher, 4 bis 5 Wochen, weil du wirst bei ihm einfach übervorsichtig sein, besonders mit seiner Verletzungshistorie. Und du brauchst ihn in den Playoffs. Aber ganz ehrlich, wenn man die Szene gesehen hat und sein schmerzverzerrtes Gesicht, ich habe echt
Ja.
gedacht, Season Ending. Ich habe gedacht, ist vorbei. Und dann nur 2, 3 Wochen, das war echt so. Und ich bin mega froh. Also ist mir auch scheißegal, wenn er jetzt aus dem MVP-Rennen raus ist. Ja, er hat natürlich davor irgendwie schon mal 6, 7 Spiele verpasst und jetzt werden es dann am Ende in diesem krank engen Schedule vielleicht sogar 10, 12, 13, 14 Spieler, dann bist du halt raus. Scheiß drauf. Alles ist besser, als irgendwie, dass dein Meniskus durch ist, deine Achillessehne, was auch immer. Und deswegen war ich echt froh, als ich die Meldung, ich weiß schon gar nicht mehr, wo ich es gesehen habe, bei,
Bei
wahrscheinlich
mir
war,
wahrscheinlich. Ich
ja.
hab's gebreakt, die News.
Ist auch egal.
Voll Kobe Björn auf Twitter.
Ich war einfach nur froh, dass es nur 2, 3 Wochen sind, weil es wäre wirklich schade, wenn so eine Saison dann einfach mit einer Verletzung endet. Und die Sixers brauchen ihn in den Playoffs, um das Maximalziel zu erreichen. Deswegen mein bester NBA-Moment. Also es war irgendwo auch mein schlimmster, als ich das gegen die Wizards haben sie gespielt, am Morgen aufgewacht, die erste Meldung auf mein Handy, hab mir gedacht, ja, ich leg mich einfach gleich wieder ins Bett und wein erst mal ein paar Stunden. Aber dann am nächsten Tag drauf kam ja direkt die Meldung, 2 bis 3 Wochen, und da war ich schon echt froh, weil es einfach extrem schade gewesen wäre. Deswegen mein bester NBA-Moment diese Woche, ein bisschen ungewöhnlich, aber that's it.
Okay, kann ich verstehen. Mein bester NBA-Moment ist so ein bisschen Vorhersage, die ich getroffen hatte vor ein paar Wochen, ist wirklich schon länger her, weil ich hatte in der Basket darüber geschrieben, dass die Miami Heat sich jetzt wieder erholt haben und richtig stark zurückkommen werden. Und dass man sie zu früh abgeschrieben hat, wegen den ganzen Verletzungen und wegen dem Covid-Protokoll, was sie halt hart getroffen hat. Und das hat sich total bewahrheitet. Also in den letzten 20 Spielen haben sie, glaube ich, nur 5-mal verloren. Die haben abgerissen ohne Ende. Also die gewinnen gegen die Lakers, die gewinnen gegen, wen haben sie noch weggehauen? Ja, okay.
Wir haben auch gegen die Jazz gewonnen.
Utah. Ich wusste, es gab noch ein richtig starkes Team. Haben gegen Utah gewonnen und sonst halt sehr, sehr viele Durchschnittsteams weggehauen. Und Jimmy Butler spielt überragend seitdem. Ich glaube, sie haben ihre Defense auch von, was weiß ich, in den 20ern, also Liga-Ranking irgendwas in den 20ern, 22, glaube ich, auf die zweitbeste jetzt gehievt. Und die sind einfach wieder da. Und ich habe richtig Bock, dass Miami zurück ist. Stehen jetzt gerade auf dem wievielten Platz?
Vierten.
Auf dem vierten Platz. Ja, und ich find's einfach nice, weil ich mag, dass das in beiden Conferences es so hart umkämpft ist. Also es gibt wirklich in jeder Conference bestimmt 10-12 Teams, wo ich sag, ey, das wird noch spannend. Also ich habe die noch gar nicht wirklich abgeschrieben, und das finde ich einfach saugeil, und Miami zeigt es eben gerade, dass sie hauptsächlich verletzungsgeplagt waren und halt ihre Leader nicht hatten. Und jetzt, wo Jimmy zurück ist, drehen sie halt voll durch und kommen wieder ran, und das finde ich extrem geil.
Das ist einfach so eine schöne Überleitung. Ich muss jetzt den Spieler der Woche vorwegnehmen bei mir.
Mach.
Klar. Weil bei mir ist es echt Jimmy Buckets. Jimmy Butler, seit er wieder am Start ist und besonders in den letzten, also Spieler der Woche, sei jetzt mal dahingestellt, weil die Woche natürlich durch den All-Star-Break sehr kurz war. Aber alleine die letzten 3 Spiele, 29, 28, 27, immer mit 3 bis 4, 5 Steals am Start, 11 Assists, 8 Assists, 9 Assists. Jimmy Buckets ist gerade so im Modus. Und ich habe mir auch einfach mal jetzt nochmal von diesen ganzen 3, 4, 5 letzten Spielen so die einzelnen Würfe, das geht ja mittlerweile, muss man echt sagen, relativ easy. Du gehst bei NBA Stats rein, suchst dir die Field Goals raus und dann schaust du einfach, ey, Jimmy Butler mit seinem Drive, weil ich mir dann gedacht habe, okay, vielleicht Jimmy mit einem Mitteldistanzwurf, der nimmt fast überhaupt keinen Pull-Up-Jumper. Das ist einfach so ein krasser Cutter. Bekommt den Ball direkt, ab geht's unter den Korb. Und vor allen Dingen, was er da auch für ein Gefühl hat, in Traffic zu finishen, wie er die Bälle verteilt, Handoffs und dann natürlich auch mit dem Drive rein, Kickout-Pässe. Das sieht alles einfach extrem rund aus. Und manchmal vergisst man auch, dass Jimmy Butler ein krasser Athlet ist. Also wie der manche Lob-Pässe fängt, easy. Und das ist schon.
Ja, er ist nicht der krasse Dunker so. Er hat nicht die Monstersprungkraft, aber er ist natürlich immer noch ein 2 Meter großer NBA-Athlet. Und natürlich kommt er da easy hoch.
Ja, und er ist sowieso ein geiler Typ, weil er einfach ein Leader ist. Dann ist er noch ein geiler Defender. Und jetzt sieht das gerade eben sehr, sehr gut aus, generell bei den Miami Heat. Du hast recht, am Anfang der Saison, man konnte das eigentlich gar nicht richtig bewerten, weil so viele Verletzungen, Covid-Protokoll, da hat einfach nichts gepasst. Alex Bolster hat, glaube ich, in den ersten 20 Spielen 19 verschiedene Lineups gefühlt auf dem Feld gehabt. Dann kannst du dich natürlich auch überhaupt nicht einspielen. Und jetzt die Heat an der 4. Und ja, also wenn sie so weiterspielen, dann, glaube ich, können die da auch unter den ersten 4 bleiben. Und in den Playoffs wird das dann für keinen Gegner. Wir wissen nicht, ob in der Trading Deadline jetzt vielleicht noch was passiert. Wir haben jetzt noch so roundabout 10 Tage, sowas in dem Dreh. Aber die Heat alleine so mit diesem Team stehen echt gut da. Und deswegen mein Spieler der Woche oder einfach der Spieler, dem ich momentan echt gerne zusehe, ist Jimmy Butler.
Okay, pass auf, dann mache ich auch direkt meinen Spieler der Woche. Und ich stelle dir und der Community jetzt ein Rätsel, weil ihr kommt niemals drauf, wenn ich gewählt habe. In den letzten 3 Spielen, also seit dem All-Star-Break, average dieser Typ 27 Punkte, 5 Rebounds und 1,7 Steals. Er schießt aus dem Feld 47% und von der Dreierlinie 42%. Er hat mit seiner Mannschaft 2 aus 3 Spielen gewonnen, eins davon mit über 30. Das andere war eine knappe Kiste und eins ganz knapp verloren. Von welchem Spieler reden wir?
Punkte waren 27 und dann...
27, Rebounds 5. Alter, wenn du das errätst, ich weiß nicht, also ich meine...
Ja, da kannst du jetzt viel sagen, weil ich das nie erraten werde. Wer holt denn bloß 5 Rebounds und haut so einen Scoring raus? Das wird ja dann kein Starspieler sein. Das wird irgendein Rollenspieler sein, der gerade eben wahrscheinlich über dem performt, was man eigentlich von ihm erwartet.
Ja.
Ich habe keine Ahnung, vor allen Dingen, also 3 Spiele hat, was hast du gesagt, 2 verloren oder 2 gewonnen?
Ja, 2 gewonnen, 1 verloren. Du würdest niemals drauf kommen, weil sein Season Average ist, glaube ich, bei 16 Punkten. Und das ist natürlich immer beim Spieler der Woche so ein bisschen auch hier jetzt mit einem Augenzwinkern, aber es ist Anthony Edwards.
Ah!
Anthony Edwards, Alter, der Rookie, der Number One Draft Pick von Minnesota. 27 Punkte, 21 Punkte und dann 34 Punkte. Hat Portland abgeschossen im zweiten Aufeinandertreffen. Hat Carmelo Anthony die Mello Celebration gedroppt und hat über Robert Covington mies gestopft. Und hat einfach, ja, gerade auch den Dreier getroffen. Das wird nicht so bleiben. Ja, müssen wir gar nicht drüber reden. Also zum Beispiel in dem Spiel vorm All-Star Break hat er mal stabile 1 von 10 geschossen von der Dreierlinie. Davor 2 von 8, davor 3 von 11. Also das ist jetzt eine totale Momentaufnahme. Aber ich habe mich so ein bisschen neu für ihn begeistern können, weil ich hatte ihn eigentlich relativ schnell abgeschrieben als Riesenpotenzial und Talent, dem ich wenig NBA-Skill attestiert habe. Und ich hatte dann auch, ich habe eine Reaction gemacht und auf meinem Kanal hat dann jemand drunter geschrieben, du kannst ja nicht sagen, jemand hat keine NBA-Skill, weil sonst wäre er nicht in der NBA. Oder jemand kann nicht Basketball spielen, weil ich das immer sage. Und das vielleicht nur kurz zur Einordnung. Also natürlich kann Anthony Edwards an sich Basketball spielen. Aber er hat kein Basketball-Skill, der sich aktuell in die NBA konstant übersetzen lässt. Und das sieht man halt daran, dass seine Würfe absolut katastrophal sind. Das bedeutet einfach, er kommt nicht wirklich frei. Er kommt hauptsächlich über die Athletik, weil viele seiner Würfe sind ja auch Finishes am Ring und Dunks. Ja. Und wenn du dann trotzdem noch eine Feldwurfquote von 30% irgendwo hast und bei der Dreierlinie auch knapp 30%, ja, dann bist du einfach ein extrem schlechter Werfer und schlechte Wurfquoten stammen meistens daher, dass du nicht wirklich frei wirst und das stammt daher, dass du nicht wirklich ein Skillset hast, um frei zu werden. So, um das mal einzuordnen. Aber wir beide sind da ja auch auf dem gleichen Dampfer. Also wir sagen ja, er hat unfassbares Potenzial. Und wenn er das hinbekommt, seine Skills auf dieses Level zu heben, dann hat er ja den Body und die Athletik, um in der NBA absolut zu dominieren. Und es würde mich nicht überraschen, wenn der in ein paar Jahren All-Star ist. Aber diese eine Woche, da fand ich jetzt einfach nice nach dem All-Star-Break. 27 Punkte, 42 von der Dreierlinie. Gib ihm.
Ich wollte auch genau gerade das Gleiche sagen. Wenn der mal in 5 Jahren ein richtig krasser NBA-Spieler ist, würde es mich nicht wundern. Wenn der allerdings in 5 Jahren in der Versenkung verschwunden ist, würde es mich irgendwo auch nicht wundern. Ich glaube, der hat gerade bei den Timberwolves eine ziemlich geniale Situation für ihn, weil dort wird überhaupt nichts mehr erwartet. Man ist mit Abstand letztlich. Es ist einfach so, sorry. Towns ist ja auch... Ja, ich muss mir mal wieder ein paar Timberwolves-Spiele reinziehen, also dass ich das mal zumindest...
Machst du eh nicht.
Ja.
Komm, wer macht die Timberwolves an, außer den 1-2 Timberwolves-Fans da draußen?
Ja, vielleicht sind es doch 3.
Vielleicht spielen sie ja mal gegen die Sixers, dann guckt Max vielleicht zu.
Stimmt. Aber auch nur da, ja, ohne Embiid, ja.
Und wenn Embiid nicht spielt, dann guckt er doch nicht.
Nein. Nee, finde ich einen guten Pick. Ich glaube, der Junge zeigt, er hat da natürlich eine absolut kranke Athletik. Also der ist irgendwie mit seinen Dunks jede Woche in jedem Highlight-Clip mit am Start. Und
weißt du, was er ist? Er ist Jimmy Butler mit Sprungkraft. So würde Jimmy Butler mit richtiger Sprungkraft aussehen.
Ja. Ja, ich glaube, die große Frage wird echt sein, kann er noch effizienter werden, ne? Denn er ist halt wesentlich schneller als viele. Das sieht man auch bei den Cuts, wenn er sie mal ansetzt. Ist schon ein brutaler Athlet.
Also ja, der ist sau schnell.
Also Alter, von den ganzen Rookies, die wir am Start haben, rein von der Athletik her kann man sagen, ist er zu Recht der Nummer 1 Draftpick gewesen. Vom Skillset her nicht. Lassen wir uns einfach mal überraschen, was die Zukunft bringt. Aber ja, auf jeden Fall ein Pick, den ich nachvollziehen kann, aber mit der Statistik, die du gedroppt hast, wäre ich halt einfach nie drauf gekommen.
Nein, das hätte keiner gefunden.
Nervigster NBA-Moment, das mache ich auch ziemlich kurz, weil dieses Thema gibt es irgendwie schon seit gefühlt 1 Million Jahren und trotz allem langweilt es mich jedes Mal. Jackson Hayes mit einem absolut kranken Posterized Dunk. Und natürlich wird man danach dann einfach man freut sich einfach und natürlich feiert das jeder und er auch selber und es gibt einen Tee vom Ref und es ist einfach so nervig und ich habe auch den Clip habe ich dann wirklich bei Bleacher Report gesehen und unten die Kommentare und jeder kommentiert einfach nur, wie einem die Refs auf den Sack gehen. Mhm. Ey, das gibt's doch einfach nicht, das war einfach so ein krasses Poster, auch einfach, weil er gefühlt noch so weit entfernt war vom Korb. Also wie lang er seinen Arm macht, einfach ein absolut geiles Ding. Und dann dieses ständige, ja, im Endeffekt braucht man eigentlich gar nicht drüber reden. Es nervt mich, lassen wir einen Haken dahinter machen. Jackson Hayes hat, ich weiß gar nicht, ob es der wirklich mitbekommen hat. Der hat sich wahrscheinlich gedacht, ist mir einfach scheißegal, ob du mir jetzt einen Tee gibst. Ich feiere mich dafür jetzt ab und das vollkommen zurecht. Die Pelicans haben die Clippers auch richtig krass hergeklatscht. Zu dem Zeitpunkt hat man, glaube ich, mit 25 sowas im Dreh geführt. Ja, aber trotz allem, es nervt mich einfach. Die Refs in der Season und sowieso mit diesen ganzen Tees andauernd. Braucht's nicht. Lass die Jungs doch einfach mal Emotionen zeigen, sich freuen. Mhm. That's it. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen.
Da kann ich sogar, also ich bin vollkommen deiner Meinung und da habe ich sogar noch ein Play, das wollte ich jetzt gar nicht erzählen, aber das könnte jetzt mein nervigster Moment sein. Und zwar hat auch Kyle Lowry diese Woche einen Tee bekommen und zwar wieder dafür, dass er einfach den Ball zum Ref geworfen hat.
Habe ich gesehen, ja.
Und es war ja irgendwo schon auch wieder vielleicht ein Pass, der jetzt nicht so genau war und vielleicht war da auch so ein bisschen, so ja komm, so ein bisschen Attitude bei dem Pass mit dabei. Aber ich wundere mich, seit wann rechtfertigt das denn Tees? Also technische Fouls, daran erinnere ich mich nicht, dass diese Pässe zum Ref so entscheidend waren. Und ich habe mir jetzt auch überlegt, so ey, vielleicht wenn ich ein Spieler wäre und der Ref pfeift und ich hätte den Ball, ich würde den Ball immer auf den Boden legen und einfach weggehen. Ja. Soll er ihn sich doch selber holen? Also dieses den Ball zum Ref passen. Ich weiß, um ehrlich zu sein, nicht, ob es die Regel ist, die man befolgen muss. Ich kenne das auch aus der Liga so. Wenn wir Spiele haben oder mein ganzes Leben lang, der Ref pfeift, ich habe den Ball, dann geht meistens einer der Refs zum Kampfgericht und sagt denen, was er eben gepfiffen hat. Und der andere Ref kommt dann immer so mit ausgestreckten Armen und fordert den Ball. Also ich weiß nicht, ob es die Regel ist, dass man ihm den Ball dann geben muss. Aber als NBA-Spieler würde ich aktuell echt überlegen, ob ich ihn nicht einfach mal auf den Boden lege und weggehe. Weil das ist ja lächerlich, Alter. Du kannst doch nicht. Der Kyle Lowry-Pass, der war gar nichts.
Yes.
Der von J.J. Redick, da lasse ich mit mir drüber reden. Das war ein bisschen asozial. Aber der von der von Kyle Lowry war gar nichts. Also die Refs sind echt ein bisschen auf einem Machttrip aktuell.
Mich würde es auch nicht wundern, wenn irgendwann mal ein NBA-Spieler ausflippt. Also wenn einfach irgendein NBA-Spieler dann mal so sauer wird und dann sagt, das muss jetzt einfach raus, auch wenn ich eine Strafe kriege, dann hockt er sich danach Pressekonferenzen und sagt einfach, das muss einfach aufhören, das geht einfach so.
Es passiert ja immer mal wieder.
Ja.
Also es sagen ja sogar Leute was, aber was passiert, also die NBA-Schiedsrichter haben einfach so eine krasse Lobby, die wissen ganz genau, wie mächtig sie sind und die nutzen das halt aus. Also das wundert mich gar nicht. Aber man muss auch sagen, viele Spieler sind die ganze Zeit am Rumheulen. Und vor allem, wir sehen das auf dem Feld immer nur so, als der wirft die Arme in die Luft und beschwert sich beim Ref. Ich will nicht wissen, wie viele Ausdrücke da auch immer fallen.
Ja.
Da können wir ja gleich drüber reden, wenn wir über Last Chance U reden. Also was die Jungs da immer so halb zum Ref, halb zu ihrer Bank gesagt haben über die Schiedsrichter. Alter, ich hätte denen allen Tee gegeben. Direkt, jedem Einzelnen.
Ja, können wir gleich drüber quatschen.
Genau, ich habe nur noch, also das wäre mein eigentlicher nervigster Moment und zwar, dass John Wall im Laufe der Saison sich wieder am Knie operieren lassen muss und das ist einfach fucking frustrierend, weil der Junge jetzt nach diesen ganzen Verletzungen und ewigen Pausen endlich bei den Rockets so ein neues Zuhause gefunden hatte und dann lief es auch lange Zeit gut, jetzt haben sie dann alles verloren in letzter Zeit, von mir aus, sie sind ja auch ein schwaches Team. Aber dass er jetzt wieder operiert werden muss und er hatte schon Operationen an beiden Knien, das ist einfach, das funktioniert nicht mehr. So,
ja.
Das tut mir einfach so leid für Spieler, die so aufgrund von Verletzungen nie wieder der Alte werden. Die gleiche Person ist DeMarcus Cousins. Da können die Leute noch so oft ihre Hoffnungen hochschrauben und sagen, ja, aber Cousins, Big Man und Dreier-Shooting und ja, der ist nie gesund. Alter, wann hat der das letzte Mal Basketball gespielt? Und das gleiche ist bei John Wall und das frustriert mich voll, das zieht runter.
Verletzungen sind ja einfach ätzend. Ja, die Houston Rockets müssen sich sowieso komplett neu sortieren. Anderes Thema, bin mal gespannt. Oladipo wird ja wahrscheinlich jetzt auch noch getradet und abgegeben. Und man hat jetzt, glaube ich, 16 Spieler in Folge verloren. Man wird wirklich stellenweise von der Liga hergeklatscht. Der ist einzige Mann. Ah nee, die haben nicht mal ihren eigenen Pick. Stimmt. Also Scheiße. Ich hab mir gerade gedacht, ja, okay, dann nimmst du halt ihr, weiß ich nicht, irgendwie so ein Kuminga oder Jalen Green nimmst du halt mit an der 3 oder 4, aber die haben nicht mal ihren eigenen Pick. Also
wer ist Kuminga? Meinst du Cunningham?
Nee, Kuminga.
Wer ist denn Kuminga?
Ja, auch ein Draft Prospect, der so unter den Top 10 geführt wird. Aber wenn wir das Fass jetzt aufmachen,
ey,
dann...
Ich habe eine Frage an dich. Wie heißt er? Kate Cunningham, ne?
Ja.
Kate Cunningham, für dich ein Talent, ich sag mal Level Ben Simmons und höher oder nicht?
Doch, schon.
Ehrlich?
Ja.
Ich sehe es nämlich nicht.
Also der ist schon... Cunningham hat ein größeres Skillset. Also, ja, das ist immer so schwierig zu... Man muss natürlich immer erstmal gucken, wie kann ein Spieler vom College sein Skillset in die NBA transferieren. Aber ja, er hat ein sehr, sehr starkes Playmaking. Der Drive ist brutal und er kann, glaube ich, ein richtig krasser Shooter werden. Und das hat halt ein Ben Simmons nicht. Ich meine, Ben Simmons ist gerade für mich Defensive Player of the Year. Das kann ich jetzt bei Cunningham nicht behaupten. Aber... Ja. Ich würde schon sagen, er ist schon eins der größten Talente, was wir so in den letzten, jetzt mal Luca ausgeklammert, was wir so am Start hatten.
Luca ausgeklammert.
Auch von der Athletik her und wie er den Ball führt und auch von der Spielintelligenz. Bei den College-Spielern guckt man immer so viel auf die Athletik und generell auf Skillset, aber auch bei Cunningham merkt man einfach, dass er schon vom Kopf her in vielen Situationen so einen kleinen Schritt den anderen voraus ist und ja, aber ist schon ein Talent.
Okay, ja, lass mal anders drüber reden. Ich sehe es ganz anders. Also ich sehe noch gar nichts Großartiges in dem. Ich sehe was Gutes. Ich sehe auch einen von mir aus Number One Draft Pick. Aber ich sehe nicht so, boah, das ist der neue Typ, was mir gerade jeder erzählt. Das sehe ich noch gar nicht. Aber lass es mal anders aufmachen.
Lass ein bisschen March Madness verfolgen. Geht jetzt ja, los. Ja. Und dann werden wir sehen. Ich glaube, die March Madness ist dann auch wirklich das letztendlich, wo man es beurteilen kann. Dann geht es auch endlich competitive zur Sache. Ich will jetzt nicht den College-Basketball kleinreden, aber da sind so viele Spiele dabei, die jetzt nicht kompetitiv sind. Aber anderes Thema. Alter, wir haben heute Riesentalent, überhaupt nicht vorwärts zu kommen, oder?
Nee.
Aber
komm, jetzt haben wir die Überleitung. Jetzt haben wir die Überleitung, komm.
Ja, wir müssen, oder was heißt wir müssen? Wir wollen, wir haben letzte Woche einen riesen fetten Podcast gedroppt. Für alle Patronen da draußen, ne? Wir haben es ja auch schon angekündigt, die 5 größten NBA-Talente unter 23 haben wir uns dann geeinigt, gell?
Ja, genau.
Ja, also ein Riesending, 1:20:24 über LaMelo Ball, Luka Doncic, warum habe ich es angefangen? Ich kriege es jetzt wahrscheinlich nicht zusammen.
Luka, Zion, Ja.
Trey.
Das sind die 5.
Ja, genau.
Mit Aussicht darauf auch, wo es mit ihren Teams hingeht in den nächsten Jahren, zu was für Spielern und zu was für Teamerfolgen werden sie kommen, all das.
Genau. Es sollten sich besonders alle Luca-Fans da draußen anhören. Wir hatten das letzte Woche ja, dass wir Luca-Hater sind. Da kriegt er von uns auf jeden Fall ganz, ganz viel Liebe. Und ja, wir haben auch eine kleine Ankündigung zu machen. Wir haben für alle Patronen da draußen was organisiert. Also erstmal vielen, vielen Dank an alle, die uns unterstützen. Generell an alle, sind momentan echt immer 15.000, die einschalten. Natürlich jetzt nicht am ersten Tag, aber über die ganze Woche verteilt. Und 15.000 ist es immer so. Ich bin auch am Wochenende wieder bei meinen Eltern gewesen und habe ihnen das erzählt. Und die auch so, what? Es ist so echt.
Was? Du hast Erfolg so?
Was? Ich habe gedacht, du sitzt bloß die ganze Zeit zu Hause und
zockst PlayStation.
Ja, nee, und deswegen vielen Dank an die und natürlich auch an alle die uns finanziell unterstützen. Denn irgendwann wird Corona vorbei sein und unsere Ziele, auch wenn sie gerade eben jetzt wegen der aktuellen Situation noch weit entfernt sind, sind immer noch die gleichen. Also auch mal wieder in die Staaten zu reisen, mal wieder Vlogs zu machen, vielleicht auch irgendwann mal equipmenttechnisch irgendwas abzugraden. Und genau, deswegen
haben... Und vor allem den Podcast auch mal live zu bringen. Das ist ein ganz großes Anliegen von uns, dass wir irgendwann...
Jetzt haut
er einen raus. Was heißt irgendwann? Ja, ey, muss sein. Nicht, dass wir irgendwann, sondern sobald es wieder möglich ist, dass wir echt vielleicht in München, vielleicht in Köln oder Berlin, je nachdem, wo am meisten Leute sind, dass wir uns da mal eine schöne Location mieten und da einfach schön 2 Stunden Podcast für euch machen mit Gästen und allem. Das können wir auf jeden Fall machen und da habe ich voll Bock drauf.
Ja, Also, Björn jobbt einfach. Ja, ist auf jeden Fall ein mega großer Gedanke von uns beiden, den wir gerne mal umsetzen würden. Und ja, deswegen. Also machen wir es kurz. Alle Patronen kriegen ab jetzt bis Ende des Jahres ein Gewinnspiel. Es gibt jetzt im März eine Cap zu gewinnen. Die Zusammenarbeit haben wir mit Toppers, mit denen wir sowieso schon seit Jahren zusammenarbeiten. Vielen, vielen Dank an Patrick und Co. Und genau, wir kriegen Caps zur Verfügung gestellt, Swingman-Jerseys, um auch einfach was zurückzugeben und natürlich auch dem einen oder anderen vielleicht so eine kleine Motivation zu geben, uns zu unterstützen. Denn ja, wir wollen den Podcast einfach, sagen wir es, wie es ist, zum größten machen, zum größten deutschen NBA-Podcast. Und deswegen versuchen wir euch auch einfach was zurückzugeben. Ihr könnt mit dem Code das fünfte Viertel, könnt ihr bei jeder Bestellung von Toppers jetzt auch 10% sparen. Das ist immer so der Klassiker. Eigentlich hasse ich das, aber es ist einfach.
Aber das ist wichtig und das gilt jetzt für alle Leute. Das ist vor allem das Entscheidende. Also jeder, der gerade zuhört. Es geht jetzt nicht nur hier um die Patronen. Und jetzt, nachdem wir aber so diesen ultrasperrigen Namen haben mit einer Zahl und mit einem Ü, müssen wir jetzt mal kurz den Leuten sagen, wie der Promocode wirklich aussieht. Also der Promocode, Leute, ist es wichtig, was groß und klein geschrieben ist? Ist das auch noch entscheidend?
Nein, ich glaube, das ist nicht entscheidend.
Nee, okay. Also, der Promocode ist das fünfte Viertel. Das heißt, das Wort das, dann die Zahl 5 und dann das Wort Viertel. Genau. Oh, wir brauchen einen neuen Namen, Max, merke ich gerade. Also das 5 Viertel, ja, in einem Wort. Und das gebt ihr ein bei topperstore.de/5, die Zahl 5 Viertel ausgeschrieben.
Genau.
Ich hau das in die Infobox von dem Podcast, das kann sich ja kein Mensch merken.
Ich glaube, das ist wirklich am einfachsten. Ne?
Wir nennen einfach die Folge so. Wir nennen die Folge Promocode das 5 Viertel.
ich mag unseren Podcast-Namen wirklich ohne Ende, aber ich glaube, hätten wir einen Marketing-Experten von der ersten Sekunde am Start gehabt, hätte den Namen gehört, hätte er gleich gesagt, nein.
Niemals, Leute.
Und wenn wir gefragt hätten, warum,
das geht nicht.
Wenn wir gefragt hätten, warum, dann hätte er einfach gesagt, einfach nein. Aber ja, genau. Also wir haben die Gewinnspiele für alle Patronen organisiert. Wie gesagt, diesen Monat gibt es eine Cap zu gewinnen, eurer Wahl. Nächsten Monat im April gibt es ein Swingman-Jersey, eurer Wahl zu gewinnen. Also auch im Wert von 100 Euro. Und für alle anderen da draußen, die Bock haben, das 5 Viertel, 10% auf jede Bestellung. Das Ganze bei topperstore.de/5 Viertel. So, dann würde ich sagen... Okay. Haben wir das abgehakt und jetzt kommen wir zu, ich lass dich anfangen, weil ich weiß nicht, wann ich dich das letzte Mal so heiß erlebt habe. Es ist sehr, sehr lange her, über irgendwas zu quatschen. Ne? Ich habe uns witzigerweise einfach zum Start, weil ich es so witzig finde, die Netflix-Beschreibung von The Last Chance U, mal übrigens The Last Chance U Basketball. Denn das Ganze gibt's schon für Football und es gibt mittlerweile schon fünf Staffeln.
Fünf, ja.
Also ja, eine Frechheit. Warum es gibt für Basketball jetzt gerade mal eine? Aber ich bin mir sicher, das war nicht die letzte. Denn dass das Ding nicht erfolgreich ist, vielleicht jetzt gar nicht so krass in Deutschland, aber in den USA kann ich mir nicht vorstellen. Auf jeden Fall die Netflix-Beschreibung. Im verarmten Osten von Los Angeles ist ein tougher Coach, der The Last Chance U entschlossen, jungen Männern auf dem Basketballplatz zu einem Stipendium zu verhelfen. Ich habe ins Skript reingeschrieben... Kurz, Coach Mosley reißt bei den East LA Huskies allen den Arsch auf, um State Champ zu werden. Das wäre meine Umschreibung gewesen. Und jetzt gebe ich dir einfach mal das Wort. Ich habe keine Ahnung, was dir als erstes auf dem Herzen liegt, generell was über die Story zu sagen, über den Coaching, über die Coaches, whatever.
Ja, also, Last Chance U. Absolutes Herzensprojekt von mir. Ich liebe diese Serie seit der ersten Staffel. Ich habe die Football-Episoden oder die Football-Staffeln alle gesehen. Ich fand, dass sie kontinuierlich schlechter wurden. Vor allem so ab Staffel 4, 5, also die letzte oder die letzten beiden, die habe ich gar nicht mehr gefühlt. Da war so ein bisschen der Zauber weg. Aber diese ersten Staffeln, die hatten einfach was so Krasses, weil... Für alle, die jetzt nicht das System kennen von Last Chance U, es geht immer um Junior Colleges. Junior Colleges sind für die Spieler und Schüler, die es nicht direkt ans College schaffen und dementsprechend wie so ein kleines Sprungbrett brauchen. Und dann sind die da 1-2 Jahre im Junior College und können dann mit den Noten, mit ihren Leistungen dann, wenn alles gut läuft, an ein besseres College transferieren. Das gilt sowohl für den akademischen Bereich als auch für den athletischen Bereich. Und was wir natürlich begleitet bekommen bei diesen Last Chance U-Serien, sind immer Athleten, die entweder aufgrund von, ja, einfach Leistungen, weil sie nicht so gut sind, oder... Und das ist das Entscheidende.
Kacknoten.
Oft, also sehr oft wegen schlechter Noten oder weil sie einfach psychisch das nicht gebacken bekommen. Also weil sie einfach nicht gut mit Rückschlägen umgehen können oder weil sie sich nicht ins Team einfügen können, weil sie vielleicht irgendeine Straftat begangen haben und deswegen aus einem Division One, also einem richtigen College, rausgeflogen sind, jetzt so ein Auffangbecken brauchen. Dafür ist JUCO da, also Junior College. Und das ist im Football so interessant gewesen, weil diese ersten zwei Staffeln beim Football, da sind so unfassbare Talente da, wo die sind. Also die sind da immer in Mississippi. Ich habe jetzt die Stadt vergessen, ist so eine 300-Seelen-Einwohner-Stadt. Und da sind wirklich Top-Top-Football-Prospects, die auch alle Division One oder viele Division One spielen könnten, die aber eben aufgrund ihrer Noten und aufgrund verschiedener Dinge, die sie off-court gemacht haben, der eine wurde dann wegen Mord angeklagt oder Beihilfe zum Mord, der andere hat in irgendeiner Diskothek eine Frau zusammengeschlagen oder ihr zumindest eine Faust gezogen und ist dafür rausgeflogen bei Division
One. Faust gezogen, geiler Podcast-Titel.
Stimmt, The Last Chance U hat Faust gezogen. Das ganze Projekt ist so geil, weil du diese jungen Männer siehst, die wirklich einfach nur jetzt darauf hinarbeiten, sich wieder zu rehabilitieren, egal aus welchem Bereich, und versuchen wieder ans richtige College zu kommen. Und ich sag das immer wieder, ich guck mir das vor allem deswegen an, weil ich guck das immer und denk mir, ey Alter, diese Jungs sind so unfassbar gut in dem, was sie tun, und 95% von denen haben nicht mal eine Chance, aufs nächste College-Level zu kommen. Ja. Geschweige denn die NBA. Und das remindet einen immer so geil oder so krass, wie gut eigentlich die NBA ist. Oder die NFL eben. Aber das war jetzt so zum eigentlichen Projekt. Jetzt die Last Chance U Basketball Season. Finde ich erstmal geil, dass sie es gemacht haben. Also sie hätten es ja nicht machen müssen. Football lief ja auch gut. Aber ich find's extrem cool, dass sie uns das mit Basketball geben, weil Basketball halt auch so ein unfassbar beliebter Sport ist. Ich habe so viel zu erzählen, deswegen ich will jetzt nicht hier die ganze Zeit einen Monolog führen.
Ich wusste gar nicht, dass du die Football-Staffeln auch gesehen hast. Deswegen mal die Frage an dich, weil ich habe sie nicht gesehen. Mhm. Jetzt vom Vergleich, und vielleicht lässt du dein Basketballerherz versuchst ein bisschen runter zu dämpfen. Welche haben dir jetzt besser gefallen? Last Chance U Basketball hat insbesondere aufgrund der Charaktere und natürlich auch aufgrund des Headcoaches, über den wir gleich noch quatschen werden, super Kritiken bekommen. Ja. Von deinem Gefühl her, wenn du jetzt vielleicht die ersten beiden von Football vergleichst, wo du sagst, die waren top, und jetzt von Basketball, was hat dir besser gefallen?
Du wirst lachen, immer noch die Football-Seasons.
Okay, dann muss ich mir die echt auch mal reinziehen.
Ja, vielleicht liegt es daran, dass es damals neu war. Mhm. Weil wenn du die Last Chance U Basketball-Sachen dir anguckst, dann ist es schon immer sehr das gleiche Muster wie auch beim Football. Du hast immer in etwa die gleiche Headcoach-Figur, die immer extrem animiert ist, immer sehr hart gegen die Spieler ist. Du hast immer diese 4, 5 super charismatischen Jungs, um die sich letztendlich die Serie dreht, und die anderen Spieler laufen eher so ein bisschen mit. Es gibt immer das große Spiel, auf das hingearbeitet wird, jede Episode, und am Ende der Staffel gibt es immer das große Tournament oder die großen Playoffs, auf die hingearbeitet wird. Also es ist vom Aufbau her sehr ähnlich, und ich finde wirklich die ersten zwei Football-Seasons Last Chance U sind überragend. Aber gleich dahinter oder auf dem gleichen Level würde ich auch die Basketball-Season ansetzen. Also es ist nicht schlechter als irgendwas, was beim Football lief. Aber es ist jetzt für mich auch nicht besser tatsächlich.
Ja, ich würde sagen, es ist echt krass. Ich habe uns ja auch ein paar Punkte reingeschrieben. Wollen wir vielleicht einfach mal mit dem Team reinstarten? So für die Absolut. Leute, die, ich glaube, das ist am leichtesten. Du hast gerade eben angesprochen, insgesamt war der Roster, glaube ich, 10 Spieler. Aber so wirklich gesehen hat man 5, oder würde ich behaupten. Ne?
Ja. Also und das ist im Football noch krasser, weil da sind ja so 60 Leute im Team.
Und du siehst wahrscheinlich auch bloß 10 oder so, oder?
Ganz genau, ja. Da siehst du echt nicht viele. Aber es ist halt eine Serie und es ist eine Dokumentation, und die können nicht jedem genug Screenplay geben, sondern du musst halt den entscheidenden Figuren da die Screentime geben, die halt die krassesten Stories haben. Deswegen fang doch mal an, stell mal das Team vor.
Das habe ich mich übrigens auch gefragt. Wie macht der Regisseur das? Also hast ja da kein festes Skript. Also du weißt ja nicht, was jetzt ein Joe Hampton als nächstes raushaut. Du weißt ja nicht, dass der nach dem zweiten Spiel in die Kabine stürmt.
Spoiler.
Okay, also machen wir ganz kurz Spoilerwarnung. Jetzt wird's kritisch für alle Leute da draußen, die es noch nicht gesehen haben oder eventuell erst bei Folge 4, 5 sind. es ist einfach unmöglich, jetzt über die Serie zu quatschen und einfach nicht alles zu umfassen. Dementsprechend bleibt trotzdem
für alles.
Da. Nein, genau. Also lass mal anfangen mit Joe Hampton. Dann haben wir, ich nenne jetzt einfach erstmal alle Namen, Joe Hampton, Deshaun Hyler, Malik Muhammad, KJ Allen und Ziggler, oder? Das waren, glaube ich, die...
LJ Ziggler. Ich weiß es nicht mehr.
Ich glaube, ja, irgendwie sowas. Also das sind eigentlich die fünf, wobei ich schon sagen würde, es dreht sich schon sehr viel um Hampton, Deshaun und ja, KJ, Muhammad, so um die beiden immer mal wieder. Die zwei Hauptprotagonisten sind auf jeden Fall Joe Hampton, Deshaun Hyler. Ja, also ich... Mein persönlicher Liebling der Truppe war schon irgendwie Deshaun. Ich habe irgendwie alle am Ende ins Herz geschlossen. Aber ganz kurz für euch zur Erklärung. Deshaun hat, ich weiß nicht mehr ganz genau den Zeitraum, aber hat seine Mom verloren. Also seine Mom ist gestorben. Und man muss auch sagen, was die Serie macht, einen emotional abholen. Und nicht nur über die Emotionen vom Basketball. Und natürlich ist es einfach nur absolut traurig, wenn jemand seine Mom so früh verliert und dann auch aufgrund von so einer schweren Krankheit. Genauso wie, was auch krass war, sprechen wir vielleicht auch gleich noch drüber. Der eine Assistant Coach Ken Hunter, wenn ich mich nicht täusche, der im Rollstuhl sitzt, da erfährt
man. Boah, das war so bitter, Alter.
Da erfährt man, also der ist die ganze Zeit immer so dabei und ihr merkt auch total, dass der die Jungs liebt und dass er ihnen nur das Beste wünscht. Aber man kriegt so keine Background-Story zu ihm. Und dann Episode 6 oder 7 erzählt er dann einfach so, wie er denn überhaupt querschnittsgelähmt wurde, wie das überhaupt passiert ist. Und ich hoffe, ich gebe es richtig wieder. Es war einfach nur ein ganz normaler Fight-Kampf mit einem Kumpel. Ein bisschen rumgeblödelt, rumgespaßt und hat sich dann irgendwie drei Lendenwirbel gebrochen. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und einfach nur, ich bin nur so davor gesessen und habe mir so gedacht, Alter, scheiße. Es ist halt echt, also es sind schon auch ein paar Hardcore-Stories mit drinnen bei Last Chance U Basketball. Aber nochmal zurückzukommen, also mein Liebling war Deshaun am Ende einfach. Also der Typ ist, glaube ich, einfach erstmal ein geiler Zocker. Mir gefällt die Art und Weise, wie er gespielt hat. Man muss schon sagen, einige der Jungs haben schon sehr oft von ihrer Größe und von ihrem Body gelebt. Dann ein Typ, der einfach mal mitten im Spiel auf die Toilette geht, drei Runden abkotzt. Und also wirklich kotzt und dann wieder Deshaun, genau, und dann wieder zurückkommt und einfach weiterspielt. War, glaube ich, ein geiler Leader, kein zu netter Leader, hat sich vom Coach auch nicht alles gefallen lassen, aber glaube ich auch einfach ein dufter Kerl. Und hattest du einen Liebling, wo du sagst, dem habe ich am Ende dann irgendwie schon, mit dem habe ich am meisten mitgefiebert? Oder waren für dich einfach alle im gleichen, wie sagt man, Kosmos?
Ja, also es war schon zwischen Joe, Deshaun und KJ. Das waren ja die drei Großen, also Joe und... Also KJ war für mich, zumindest von den Highlights her, was man gesehen hat, war unaufhaltsam. Der hat ja wirklich gegen jeden gescored, super geskillt aus der Midrange. Und wenn sie mal zu nah verteidigt haben, ist er immer in die Zone und hat ultra krasse Dinger rausgehauen. Also Dunks, der war schon extrem nice. Ich fand, der hat Offcourt nur nicht so viel hergegeben jetzt an sich, so die interessante Story. Und das hat natürlich Deshaun und Joe schon. Wenn wir kurz bei Deshaun bleiben, also für alle, die es nicht wissen, Deshaun ist dieser Light-Skin Point Guard, Shooting Guard von denen, der mit den Tattoos und
mit
der
2% Körperfett.
Ja, genau. und wirklich bitter. Also er meinte sogar, sein Dad ist irgendwie ein Jahr davor gestorben und dann eben seine Mom an Krebs. Und das habe ich mir dann auch, also die ganze Zeit, wenn es dann darum ging, so okay, der hat jetzt vielleicht, wo er seinen Abschluss dann gemacht hat zum Beispiel. Oder dann eben, wo die dieses erste Playoff-Spiel gewonnen haben. Da dachte ich mir immer, krass, die ganzen anderen kriegen jetzt Anrufe von ihren Eltern oder gehen sogar zu ihren Eltern. Und Deshaun sitzt halt in seiner Wohnung mit seiner Freundin und hat halt niemand, dem er das groß erzählen kann. So. Und das tat mir so leid für so einen jungen Mann.
Ja.
Von der Spielweise her, oder sagen wir erstmal von der Leadership-Seite, fand ich ihn auch extrem stark. Also es gab ein paar ganz schöne Szenen, gerade dann später, als sie in den Playoffs spielen oder um die Playoffs. In einer der letzten Folgen, da gibt es eine Szene, wo Joe Hampton extrem hart gefoult wird und dann halt so am Aufspringen ist und sich beschweren will. Und Deshaun rennt wirklich hin, pack diesen, ich weiß nicht, was Joe ist, wahrscheinlich so 2,8 Meter, pack diesen 2,8 Meter Typen so, hält den so weg, sagt, nein, das brauchen wir jetzt nicht, keep your cool. Und Joe fährt dann auch wirklich wieder runter und sagt, ja, du hast recht. Also von der Leadership-Persönlichkeit gab es sicherlich niemand in der Mannschaft, der so sehr dieses Team geprägt hat, wie DeSean es hat. Zu seinem Spielstil, da frage ich mich ein bisschen, wie gut ist er eigentlich? Mhm. Weil er hat dann ja selber seine Story erzählt. Er hätte eigentlich ein D1 Scholarship bekommen sollen, hat ein Jahr Walk-On gemacht. Das heißt, er hat sozusagen sich für das Stipendium ein Jahr empfohlen, auf eigene Kosten, ist an eine Division 1 School gegangen, hat dort gelebt, hat dort studiert, trainiert, aber ohne Stipendium, hat es selber bezahlt sozusagen. Und dann hatte der Coach ihm am Ende des Jahres gesagt, ey, wir geben dir ein Stipendium. Nur dann wurde leider der Coach gewechselt. Und bevor er das Stipendium bekommen hat, hat der neue Coach gesagt, der ihn noch nie gesehen hatte, der noch nie irgendwas über ihn wusste, hat gesagt, nee, wir behalten dich nicht, du kannst deine Sachen packen. Und das ist natürlich heftig. Und da konnte ich auch krass relaten, weil ich damals genau auf diese Art und Weise aus der Leistungssportklasse geflogen bin. Da kam ein Coach, der war nie beim Training, der hat uns nie gesehen. Und der kam einfach eines Tages, hat gesagt, wer nicht Nationalkader ist, fliegt heute. Und ich war dann einfach draußen. So, ich konnte so krass relaten damit, DeSean. Aber zu seinem Game eben, ich habe nie irgendwas gesehen auf dem Feld, wo ich mir dachte, boah, ist der gut. Ja. Also das hatte ich bei Joe, das hatte ich bei Malik, das hatte ich bei KJ. Also die waren wirklich, wo ich mir dachte, ja, die sind D1-Talents. Wirklich Top-Liga-College-Talent. Und bei DeSean dachte ich immer, ja, das ist halt so ein Patrick Beverley-Typ. Also der kommt halt nur über den Einsatz, aber ich weiß nicht, wie viel Skill da wirklich ist. Und ich muss ehrlicherweise sagen, man hat den Skill nie wirklich gesehen in den Highlights, meiner Meinung nach.
Vor allen Dingen den Defensivskill. Es fällt schon ein paar Mal, dass er ein geiler Defender ist. Aber man muss auch generell sagen, das ist überhaupt keine Serie, um irgendwas über die Spieler zu sagen. Denn du siehst vielleicht pro Spiel 10 Possessions und davon sind einiges Transitions, Steals und so weiter. Also du kannst dich jetzt nicht hinstellen.
Und die ersten 5 Possessions, nee, die ersten 10 Possessions von unserem Team sind immer so, dass sie nur Buckets kassieren.
Ja, weißt, genau.
Es sieht immer so aus, als wäre es so.
Und trotzdem führen sie mit 8.
Genau, und dann führen die mit 8, Alter. Ich habe mir da irgendwann so einen Spaß draus gemacht, dass du da echt jedes Mal gedacht hast, so, ja, die verlieren gerade mit 20 und dann so, ja, wir führen nur mit 6, was sollen wir jetzt tun? Und du denkst halt echt, die werden gerade an die Wand geklatscht. Also das ist halt auch typisch Last Chance You, die machen halt immer den Spannungsbogen im Spiel so. Weil sonst würdest du ja auch abschalten. Das wäre ja voll langweilig, wenn es immer hieß, so, ja, die führen im ersten Viertel mit 8. Ist jetzt nicht so schlimm, so die werden schon gewinnen.
Aber das war schon echt ein Running Gag. Ich habe mir auch erst mal so gedacht, Alter, wie liegen die jetzt mit 12 hinten oder so? Dann kommt der Halbzeitscore, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung, 42-28. Denk mir so, hä? Es ist so zusammengeschnitten, als wenn sie mega hergeklatscht. Und vor allen Dingen, es war ja immer so die Aussage, auch immer in der ersten Halbzeit, die kommen immer mega schlecht ins Spiel, aber ja, führen dann doch, also, ja, es ist, wie gesagt, um irgendwelche Spieler zu evaluieren, war das jetzt natürlich nicht die. Ich glaube, dass er vielleicht den besten Jumper hatte, aber auch das konnte man nicht beurteilen. Besonders in den Episoden 6, 7 ging es ja auch darum, dass er komplett im Slump war. Er hat ja anscheinend nichts getroffen. Ja. Und auch diese eine Trainingseinheit, wo er einfach 3-4 Mal wirklich, also im Training, ohne irgendeinen Contest, den Ball nicht reinmacht und dann selber mit sich hadert.
Wo er auch diese Verletzung dann am Finger hatte. Wo ich auch nicht weiß, wie intensiv die jetzt war, ob die ihn schon vorher gestört hat. Ich fand einfach nie, dass er als Spieler groß aufgefallen ist. Ich hatte das Gefühl, dass Malik Mohammed vielleicht der beste Spieler von allen sein könnte. Also das, was die so von ihm gezeigt haben, das war dieser baby-faced Junge, der aber natürlich riesengroß war. Und der hatte so eine krasse Defense. Also der hat gefühlt jeden Wurf geblockt. Der war für mich der Typ, wo ich mir dachte, boah, pack den mal in ein D1-Programm. Der könnte tatsächlich es vielleicht irgendwie als später Second-Round-Pick in die NBA schaffen, so als Potenzial-Draft, so Mo Bamba-mäßig. Aber ich weiß halt nicht, ob er es schaffen wird. Also ich glaube, er hat jetzt ein D1-Offer und spielt auch D1. Aber der war für mich so der Krasseste. Wer war für dich der Krasseste in der ganzen Mannschaft?
Ja, also wenn man so wirklich nur auf Skillset guckt, und er hat ja auch schon D1 gespielt, hat man schon gesehen, Joe Hampton. einfach von der, krass, ja. Einfach alleine von der Art und Weise, wie er auch im Post sich gegen andere Defender behauptet hat. Und ich meine, der Typ, der hatte einfach nur ein Problem, und darum ging es ja auch gefühlt in den ersten 5 Episoden, ne? Der hat halt einfach seine Emotionen nicht unter Kontrolle gehabt. Und das ist im Basketball halt einfach mit das Schlechteste. Dann natürlich auch noch jemand, der D1 gespielt hat, kommt dann an Junior College, kommt dann von der Bank, will das überhaupt nicht akzeptieren, sagt, ey, ich bin Starter, was ist los? Mhm. Also war ja dann auch immer so ein bisschen, ja, Competition zwischen Malik und Joe Hampton am Ende nicht wirklich, weil Joe dann endlich seine Rolle auch als Sixth Man angenommen hat, aber es gab so viele Spiele, wo es dann auch wirklich Joe Hampton war, der erst reingekommen hat, das Spiel an sich gerissen, und ich glaube, wenn der ein bisschen sein Temperament unter Kontrolle früher bekommen hätte, dann. Aber es hat natürlich auch die Episoden interessant gemacht, weil überleg mal, es gab, glaube ich, bestimmt 2-3 Episoden, da ging es nur darum, kriegt der Coach Joe Hampton unter Kontrolle. Der, also ich muss auch sagen, er hat mich ein paar Mal richtig sauer gemacht, weil so ein Teammate, der nicht abklatscht, der sich bloß auf sich selber konzentriert, der sich über alle anderen stellt, der nach jeder Auswechslung in die Kabine rennt, alles zusammenprügelt.
Das war das Schlimmste, ja. Nach den Auswechslungen in die Kabine, im Training wird er angeschissen, geht so sofort in die Kabine. Wir reden gleich noch ein bisschen über den Coach, weil wir haben da, also ich habe da eine andere Meinung als du, glaube ich, so was das Coaching insgesamt angeht. Aber du hast voll recht, also Joe hat so oft übertrieben und war einfach ein beschissener Teammate in vielen Situationen.
Ja, und das ist einfach schade. Und es hat mich auch sauer gemacht. Es kam dann der Turnaround, weil irgendwann, ich weiß nicht, ob sie es dann anders zusammengecuttet haben.
Hat so ein bisschen auch gewirkt, ne? kam mir auch so vor, ach, auf einmal haben wir jetzt nur noch gute Szenen und immer nur so, ja, ich liebe dich, Coach, ja, ich liebe dich auch. Und dann siehst du ihn nur noch so auf der Bank, wie er abklatscht und sagt, Leute, wir müssen hier engaged sein. Man weiß halt nicht, ob das, wie es zusammengeschnitten ist. Also die wissen bei Netflix natürlich, wie man dramaturgisch eine Serie aufbaut. Und da kann es nicht sein, dass er schon in der ersten Folge seinen Wandel vollzieht. Ja. Das war halt klar, dass man das erst später sieht. Aber es war ganz witzig zusammengeschnitten da.
Ja, oder Coach, gib mir mal 2 Hütchen. Wie? Ja, genau. Ja, ich will noch ein paar Würfe nehmen. Da nimmt er ein paar Würfe und dann plötzlich gibt er Malik Mohammed auch noch ein paar Tipps und so alles, was in den ersten Episoden gar nicht ist. Es ging echt bloß darum, ich will mehr Spielzeit. Warum komme ich von der Bank? Coach, warum werde ich ausgewechselt? Und dann auch die ganze Zeit, ja, also Refs auch ein Riesenthema. Warum pfeifst du das? Warum pfeifst du das?
Ja, aber lass mal über das Thema Refs reden. Ich bin fast durchgedreht. Was haben denn diese Refs auch gepfiffen, bitte? Ja. Also wir haben natürlich nicht das ganze Spiel gesehen, aber wie oft wirklich unsere Jungs zum einen A, kein Foul begangen haben bei einem Contest
gegen den Wurf. Das war schon brutal, ja.
Und zum anderen auch, wie oft die gehackt wurden unter dem Korb, Alter, vor allem Joe. Also ich hatte wirklich das Gefühl, dass insgesamt die Referees eine kleine Fehde gegen Joe hatten.
Ja.
Ich weiß nicht, ob der schon sich einen Ruf erarbeitet hatte oder ob die gesagt haben, ey, das ist dieser Division One Player eigentlich, so den pfeifen wir anders, der muss sich härter durchsetzen. Aber ich bin auch wirklich bei vielen Szenen aufgestanden, hab draufgezeigt und hab gesagt, das ist ein Foul. Wieso pfeift ihr das nicht? Kein Wunder, sind die Jungs alle abgefuckt. Also die Schiri-Leistung, boah, katastrophal von dem, was wir gesehen haben.
Coach Mosley hat aber was ganz Wichtiges angesprochen in dieser Serie. Hör auf zu meckern, die merken sich das. Und das war, glaube ich, dann es ist, glaube ich, wie so ein Schneeballsystem. Man sieht leider dann auch nicht immer, ob die Refs die gleichen waren, weil es immer so schnell geht, besonders wenn sie zu Hause spielen. Ich weiß nicht, ob da durchrotiert wird oder ob die da hinfahren oder ob die dann aus dem Start kommen, whatever. Aber auf jeden Fall, ich glaube, das ist wie so ein Schneeballsystem. Du regst dich auf, der Coach merkt sich das. Du regst dich nochmal auf, der Coach. Und dann irgendwann denkt sich der Coach oder der Ref? Der Ref merkt sich das. Und dann denkt sich der Ref halt irgendwann beim dritten Mal, Alter, ist mir jetzt auch scheißegal, du gehst mir so auf den Sack, ich pfeife das jetzt einfach gegen dich. So eine richtige Abneigung. Ja, es war schon manchmal wirklich, also manche Pfiffe waren halt einfach wirklich lächerlich. Und er war natürlich der perfekte Kandidat, um sich reinzusteigern vom Allerfeinsten. Ne? Mhm. Also, ja, aber das
Aber auch zu dem Thema Refs, jetzt kommen wir mal kurz zu dem Thema Sprache, und das wird später auch nochmal, wenn wir über den Coach reden, wichtig. Beim Thema Sprache muss ich schon sagen, und das war auch bei den Football-Jungs der Fall, mir hat ein bisschen der Respekt vor bestimmten Personen gefehlt. Es geht überhaupt nicht darum, wie redest du mit deinen Jungs untereinander. Aber du kannst nicht, wenn der Referee in Hörweite steht, die ganze Zeit nur F-Bomben droppen und N-Bomben droppen und meinen, dass der Referee das nicht wahrnimmt. Ja. Also wie die immer, wenn der Ref gepfiffen hat und dann 2 Meter weggelaufen ist, um das anzuzeigen am Scores-Table, und dann dreht sich Joe oder wer auch immer zur eigenen Bank um und gestikuliert wild und sagt, der fucking bla 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 und so ein fucking da 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 soft ass bla bla bla.
Einfach nicht smart.
Das ist wirklich nicht smart, und als Referee bekommst du das mit. Also das bekommt jeder Mensch mit, und da muss ich sagen, das kritisiere ich so ein bisschen bei den Coaches, dass die es nicht hinbekommen haben, egal in welchem Umfeld, diesen Jungs beizubringen, wo man bestimmte Wörter auslässt und wo nicht. Bei den Football-Staffeln war es zumindest so, dass die Jungs so nie mit dem Ref geredet haben. Und ich glaube sogar, ich weiß zumindest, dass es in der NFL so ist. In der NFL ist das N-Wort sogar auf dem Feld verboten. Wenn du da das N-Wort sagst, kriegst du sogar eine Strafe. Und ich glaube, dass es im Football vielleicht allgemein so ist oder dass die Jungs da eher dran gewöhnt sind, weil ich habe nie gehört, dass die das zu einem Ref gesagt hätten. Und die Jungs jetzt hier bei Last Chance U Basketball, Alter, denen war alles egal. Die haben ihre Coaches so genannt, die haben ihre Mitspieler so genannt, ihre Gegner, die Schiedsrichter, die Fans. Und ich finde einfach, das ist eine Sache, die kannst du nicht machen. Du kannst nicht mit jedem so beleidigend reden wie mit deinen Freunden. Und da finde ich, haben die Coaches so ein bisschen versagt. Und dementsprechend aber zurück zum Referee-Thema, wundert mich das halt gar nicht, dass du da von den Refs so auf dem Kieker bist. Weil wenn ich das einmal höre, denke ich mir das ganze Spiel nur, ja, du bist mir scheißegal jetzt, Alter. Wenn du meinst, du musst mich hier beleidigen und bloßstellen vor deiner Bank und vor deinen Fans, ja, so what, Alter, ich pfeife gar nichts für dich.
Also ich kenne mich ja mit den, ich weiß nicht, ob die Regeln die gleichen sind, aber mich hat's bei so vielen Szenen habe ich mich jetzt nur gedacht, Alter, bist du blöd? Jetzt gibt's einen Tee, dann gibt's noch einen Tee. Ja. Ich weiß nicht, warum die Refs da ihre Macht, oder ich weiß nicht, ob es da irgendwie andere Regeln gibt oder sowas, aber wenn der mich, ist ja auch egal, wie nennt, dann gebe ich ihn halt einmal im Tee und dann sage ich, wenn du nochmal irgendwie zu deiner Bank gehst und ich krieg das mit, dann kannst du wirklich in die Kabine gehen und kannst deinen Spind zusammenhauen. Weil dann bist du raus.
Das hätte ich gerne gesehen, wenn sie ihn ejected hätten. Was wäre dann passiert? Da hätte er wahrscheinlich die Umkleide angezündet.
Ja, also ich habe die ersten 2 Episoden gesehen, habe mir gedacht, also wenn da nicht mal irgendeiner rausfliegt, aber es ist tatsächlich bis zum Ende.
Das stimmt, das fällt mir jetzt auch auf. Keiner wurde ejected. Ja, die Schiris waren da relativ tolerant. Vielleicht hat es auch immer nur so gewirkt, dass das so laut war, weil die Spieler waren natürlich mic'd up. Das ist dann wie in der NBA. Die haben ja auch immer diese mic'd up-Szenen, und das würdest du ja sonst auch nicht hören. Und es hieß ja auch, als die Fans weg waren in der NBA-Bubble, dass die Refs am Anfang voll viele technische verteilt haben, weil sie das erste Mal überhaupt die Spieler so gut hören konnten. Und ich weiß es nicht, aber so oder so, also die Jungs haben sich jetzt nicht gerade mit Ruhm bekleckert, was ihre Ausdrucksweise anging. Und klar ist das cool und so, ja, ich scheiß auf den Ref und ich sag, was ich will. Aber da sind wir genau bei diesem Thema. Wenn du dich nicht von Umfeld zu Umfeld anpassen kannst, ich glaube, Transferintelligenz nennt man das, wenn du das nicht hast, dann kommst du auch nicht weiter im Leben. Und ich erkläre das immer auch jungen Leuten. Natürlich kannst du mit deinen Freunden sagen, ey, Digga, und fuck you, und kein Bock, Alter, ich chill lieber, bla bla bla. Natürlich, so rede ich auch mit meinen Freunden. Aber wenn ich dann bei der Bank bin und nach einem Kredit frage, um eine Wohnung zu kaufen, ja, dann muss ich halt picture perfect Björn Meinl sein und mit dem auf ganz normale Art und Weise reden, ohne den einzigen Anglizismus, und dem davon überzeugen, dass er mir gerne einen Kredit geben kann. Und das kam für mich bei denen allen nicht rüber. Die haben so gewirkt, als wären sie in jeder Situation der gleiche Mensch. Und da kannst du jetzt sagen, ja, das ist dann real. Aber auf der anderen Seite, ja, das ist aber auch real sad, weil du dann niemals vorankommen wirst. Weil die Leute machen dir einfach die Türen zu, wenn du dich nicht verhalten kannst, benehmen kannst. Ja, oder? Siehst du es auch so? Ja. Vielleicht bin ich da auch falsch unterwegs. Ich
weiß besonders nicht, wenn du jetzt gerade eben auch an die Division One denkst, wo es dann auch anders zugeht. Ich meine, Junior College und Division One, es ist was anderes. Da kannst du nicht einfach, stell dir mal vor, du gehst zu Coach K und sagst, hey, yo,
droppst das N-Wort vor Coach K, Alter. Das passiert, glaube ich, einmal, und dann, keine Ahnung, musst du die ganze Nacht Liegestütz machen à la Coach Carter. Ich weiß es nicht.
Eigentlich geile Überleitung. Lass mal den Coach reden, ne?
Alter.
Da bin ich bin gespannt auf deine Meinung. Also lass erst mal vielleicht anfangen. Dreifacher Familienvater, ein sehr, sehr, sehr gläubiger Mensch, der für die Jungs gebetet hat vor dem Spiel, nach dem Spiel, egal auch in
den
Gesprächen.
Der böse Dämonen vertrieben hat aus der Umkleide.
Ja, richtig. Der, glaube ich, aber auch schon ein bisschen, also was heißt ein bisschen sehr dafür verantwortlich war, dass Joe Hampner, wenn es nicht zusammengeschnitten war, mal runterkam und schon verstanden hat, um was es auch geht. Also ich glaube, was er ganz gut gemacht hat, auch wenn sicherlich sehr in einer sehr aggressiven Art und Weise, den Jungs klar zu machen, dass es ihre letzte Chance, also deswegen heißt die Serie auch so The Last Chance You, es ist eure letzte Chance. Ihr müsst hier performen. Und selbst wenn sie 25 Spiele in Folge gewonnen haben, hat er gesagt, zum State Championship, ihr müsst Gas geben. Und vor allen Dingen, ihr wisst nie, wann jemand zuguckt. Er ist natürlich jemand, der, also der Typ hat so viel rumgeschrien. Also es ist,
Hey.
ich bin mal gespannt auf deine Mann. Also ich glaube, das ist generell ein gut Mensch. Und ich glaube, es ist auch kein schlechter Head Coach. Es gibt aber sicherlich bestimmt Meinungen jetzt wie deine, dass man das auch hätte anders lösen können. Jetzt bin ich mal gespannt, was
Ja.
du zum Coach meinst.
Also mein Problem ist gar nicht, dass ein Coach laut wird. Ich finde sogar Coaches, die dich anschreien, sind eigentlich immer die besten Coaches, zumindest in meiner Karriere gewesen, weil wenn du immer nur auf die Schiene kommst, so, ja, jetzt müssen wir halt mehr rebounden. Ihr könnt es doch. Mensch, let's go. So, damit kommst du nicht weit. So, du musst ein Team auch manchmal einfach zusammenscheißen, wenn es schlecht spielt. Was mich an ihm Und erstmal zu den positiven Sachen. Ich bin voll bei dir, dass er letztendlich immer das Gute für die Jungs, im Vordergrund hatte. Also er wollte, dass sie ihren Abschluss machen und er wollte, dass sie Division One spielen. Und er
Ja.
wollte die State Championship gewinnen. Und das wollte er vor allem auch deswegen, natürlich für seinen Namen, weil es heißt dann State Championship Winning Coach, Mosley eben. Aber er will natürlich auch, dass sich seine Jungs weiter in den Playoffs beweisen, weil je höher die Stakes, desto mehr Scouts gucken zu, desto besser kannst du dich empfehlen. Also da kann ich gar nichts gegen ihn sagen, hat er sich vorbildlich verhalten. Was mich so ein bisschen gestört hat bei ihm, ich fand, der hat kein richtiges Feeling gehabt dafür, wie man mit den Jungs redet, weil der hat so oft diese Jungs meiner Meinung nach genau im falschen Moment aus dem Nichts zusammengeschissen. Wo ich mir entweder dachte, ey, von allem, was wir hier gesehen haben, rechtfertigt das gerade gar nicht, wie hart du ausrastest. Dann ist es so ein typischer Typ, der, kennst du so Leute, die mit dir streiten und dir im Streit 18 Mal das Gleiche erzählen, weil sie so sauer sind und einfach nie es gut sein lassen können, sondern dir dann nochmal erzählen, warum du scheiße bist. So kam er mir auch ein bisschen vor, weil er hat sich
So wie du
stundenlang
und sie bist
wiederholt.
bei Shots Fired.
Oh, Shots feiert von der Seite. Geil. Ja. Ja, so ein bisschen. Der uneinsichtige Siebes. Schöne Grüße. Ja. Und also das hat mich enorm gestört, dass ich fand, er hat nie wirklich die richtige Balance gefunden. Er ist mir zu oft ausgetickt. Er hat gerne so Machtspielchen gemacht, die meiner Meinung nach nichts gebracht haben, außer dass die Spieler sich dadurch schlecht gefühlt haben. Beispielsweise dieses eine, wo er ihnen gesagt hat, bei irgendeinem Play im Training hat er gepfiffen und meinte irgendwie so, geht alle an die Baseline. Und dann ist er einfach 8 Minuten so durch die Halle gelaufen, ohne
Ja.
den Jungs zu sagen, was sie machen sollen. Und ist zu denen hin und hat denen so unangenehm in die Augen geguckt und ist dann wieder weg. Und dann so nach 8 Minuten Stille hat er gepfiffen und hat gesagt, wir spielen jetzt wieder.
Respekt an die Jungs, dass die nichts gemacht
Ja.
haben oder irgendwas, whatever.
Aber das waren so Sachen, wo ich einfach fand, da ist er selber so ein bisschen auf einem Machttrip und das hat weniger damit zu tun, gerade die Jungs zu coachen, sondern das genießt er gerade einfach. Und ich habe ein ganz großes, ja, genau, es gab eine Szene, da finde ich, ist er absolut falsch, hat er absolut falsch gehandelt und da ist er wirklich in meinem Ansehen ein bisschen gesunken. Das war eine der letzten Trainingseinheiten. Und da war ein Scout auch an der Seitenlinie, der mit dem Head Coach, wie hieß der, Hunter, ne? Oder war das Robinson, der im Rollstuhl? Welcher war das?
Ah, das war Hunter, Ken Hunter war der im
Okay.
Rollstuhl.
Gut, Ken Hunter saß da mit dem Scout, die haben sich unterhalten, haben sich auch über Joe Hampton unterhalten. Und dann gab es halt eine Szene im Training, wo Joe sich aufposten sollte. Und die Guards haben es aber nicht geschafft, den Ball zu ihm zu bringen. Und irgendwann hat dann Joe so ein bisschen die Schultern hängen lassen und hat sich halt so ein bisschen hängen lassen, weil der Ball nie zu ihm kam, weil die Guards da einen Turnover hatten. Und auf einmal kommt der Coach und sagt vor diesem Scout und sagt so, Joe, guck mal, was du hier machst. Deine Energie steckt alle anderen an. Du bist gerade schuld, dass es hier so beschissen läuft. Und Joe sagt dann auch relativ ruhig, ey, das ist nicht meine Schuld, die machen einen Turnover nach dem anderen, ich krieg ja gar nicht den Ball, ich laufe hier dauernd hin und her in die Defense, so ungefähr, was willst du gerade von mir, aber gar nicht so aggressiv, sondern einfach nur, ich mach meinen Job und wenn ich jetzt nach 5 Angriffen mal kurz den Kopf hängen lass, ey, dann fuck mich halt jetzt bitte nicht ab, so, das war ungefähr die Aussage von Joe. Und der Coach Mosley hat es nicht gut sein lassen und hat den Jungen so zusammengeschissen vor diesem Scout und hat drüber geredet, wie schlecht Joe für die Mannschaft ist und wie beschissen seine Energie ist. Und das kann ich einfach nicht respektieren. Sorry, weil Joe hat dann das Training verlassen, war total angepisst, zu Recht meiner Meinung nach, weil er aus dem Nichts für etwas, was nicht seine Schuld ist, vom Coach vor dem Scout angeschissen wurde.
Ja.
Und selbst wenn der Scout selbst wenn Joe so gehandelt hat, dann wäre ich als Coach da hingegangen zu ihm, hätte ihn kurz zur Seite genommen, hätte gesagt, ey, pass mal auf, wir haben den Scout hier, ich will, dass du higher energy bist, ich will, dass du das hier mit einem Grinsen machst, auch wenn die Guards 10 Turnover machen, spiel dein Spiel, beeindruck diesen Scout. Aber was macht er? Er stoppt das ganze Training und scheißt Joe so lange an, bis der es nicht mehr aushält und in die Umkleide rennt. Und das... Solche Szenen haben mich einfach krass enttäuscht, weil ich mir dachte, der kann das nicht. Also der ist ein super guter Typ, aber der kann manche Situationen einfach nicht lesen. Und da hat er für mich Joe nur vorgeführt. Ja. Du hast jetzt ein paar Mal ja gesagt, also ich schätze, du siehst es dann ähnlich.
Das ist auch die eine Szene, die mich extrem gestört hat. Weil das ist einfach die... Am Ende... Sein großes Ziel ist, jeden... ans College zu kriegen, Division One Stipendium und dann einfach in so einer Situation, wo auch jemand da ist, genau wie du gesagt hast, es war einfach die komplett falsche Herangehensweise. Man hätte ihn einfach zur Seite nehmen müssen. Das hätte er übrigens in vielen Situationen machen können.
Ja.
Er wollte aber halt immer, ist eher so ein Head Coach gewesen, der versucht, das Gespräch mit dem Einzelnen, dass das alle mitkriegen, damit vielleicht die anderen so haben, okay, das brauchen wir uns nicht leisten oder so in die Richtung. Das kann man durchaus machen, aber er hat das einfach zu häufig gemacht. Und in vielen Situationen, egal ob das mit Malik ist oder mit Hampton oder auch das eine Mal mit Deshaun, man hätte einfach öfter mal das Einzelgespräch suchen können, müssen. Und ich glaube, das hätte ihm keinen Abbruch getan. Aber er ist schon ein sehr extrovertierter Head Coach. Und in gewissen Situationen hätte man es sicherlich anders. Ich weiß auch gar nicht, ob ihm das so bewusst ist. Vielleicht schon. Ja,
das weiß ich auch nicht.
Aber da hätte vielleicht auch, ich weiß nicht, man hatte ja auch noch die beiden Assistant Coaches, die aber dann letztendlich ihn wahrscheinlich auch nicht reinpfuschen wollten, weil es ist auch das Schlechteste, was dir passieren kann, dass dann jemand sagt, ey, das ist jetzt zu viel. Oder vielleicht hätte man das sogar auch unter 4 Augen mal sagen können, versucht doch mal mit den Jungs auch anders zu sprechen. Ja.
Das ist bei den Football Seasons oft passiert, sorry. Weil der Coach gerade in den ersten 2 Staffeln, der war unfassbar hart. Also der hat die nur angeschissen von Anfang bis Ende des Trainings und der war gar nicht so auf diesem, ey, ich bin aber auch dein Freund. Und es gab ja mit Mosley oft Situationen, wo der dann auch mit Deshaun gelacht hat und die sich in einem gewissen Slang unterhalten haben und beide das cool fanden. Das gab's beim Football-Coach überhaupt nicht. Der hat die einfach immer nur zur Sau gemacht.
Bis zum Ende.
Ja. Der war wie so ein Drill Sergeant. Und da ist Mosley deutlich besser. Und es gab ja auch diese ruhigen Momente voll. Ich finde nur, dass er zu oft jemand vorgeführt hat vor dem Team. Wo ich das Gefühl hatte, wenn das deine Stars sind, natürlich, es gibt immer diese Balance. Und natürlich musst du auch mal deinen Star ankacken vor der ganzen Mannschaft, damit die ganze Mannschaft merkt, wow, wenn er den schon ankackt, mache ich besser keinen Fehler. Das verstehe ich alles. Aber das waren so Kleinigkeiten, wo der dann wirklich komplett ausgerastet ist auf diesen Spieler, wo ich immer dachte, ey, Alter, das war jetzt ein Turnover oder das war einmal kurz blöd geguckt. Sag ihm, er soll ins Suicide laufen und los geht's weiter. Ich finde, er hat sich oft reingesteigert in seine Ansprachen.
Ja. Jetzt haben wir schon über so viele Dinge gelabert und es gibt trotz allem immer noch so.
ich hab noch eine Coaching-Szene, dann bin ich aber durch. Was ich zum Beispiel eine sehr reale Szene fand, die ich auch schon genauso erlebt habe und auch total respektiert habe von seiner Seite, obwohl er da jetzt auch auf den ersten Blick nicht gut aussieht. Das war ein Spiel, wo er Deshaun ausgewechselt hat. Und dann hat sich Deshaun neben den Coach auf die Bank gesetzt und meinte so ungefähr, warum wechselst du mich denn aus? Oder was war denn jetzt das Problem? Und der Coach hat ihn nicht angeguckt und hat in die andere Richtung geguckt auf das Spielgeschehen. Und dann hat DeSean nochmal gefragt, so, ja, was war denn jetzt los? Und dann kam wieder keine Antwort und dann sagte DeSean, ach so, ja, okay, well, ja, scheinbar kriege ich keine Antwort.
Na, gut. Ja, und dann geht er nach rechts weg, ja, ja, ja.
Genau, und hat sich nach ganz hinten an die Bank gesetzt. Und dann gab es danach irgendwann den Moment, das war wesentlich später, glaube ich, gab es eine kurze Unterhaltung zwischen den beiden, wo dann der Coach zu ihm gesagt hat, ey, pass auf, wenn wir im Spiel sind, in der Spielsituation und ich entscheide, ich nehme dich vom Feld, dann diskutiere ich die nicht mit dir. Wir können gerne danach im Training drüber reden und beim nächsten Mal auf der Busfahrt oder wo auch immer, aber ich rede nicht im Spielgeschehen mit dir darüber, warum ich dich auswechsel. Da hast du das einfach zu akzeptieren.
Ja.
Und das wiederum fand ich total in Ordnung. Und da hat er auch niemand vorgeführt oder ihn dann angeschrien auf der Bank oder sowas. Also er macht schon seine Sache gut und wir bleiben dabei. Wir glauben auch, er hat wirklich das beste Interesse für die Jungs in seinem Kopf.
Ja, absolut.
Ja, und also ich habe ja viele Dinge jetzt genannt, die mir nicht gefallen haben. Es gab auch so ein paar Szenen, wo er mir ein bisschen zu religiös wurde. Also wo auch die Spieler sich dann immer so angeguckt haben, so, hä, was passiert jetzt gerade? Sind wir jetzt von, dass er uns anschreit, plötzlich in ein Gebet gesprungen?
Das ist auch echt ein krasser Zwiespalt gewesen zwischen, oder? Ich bete für euch und in der nächsten Sekunde schreit er dir ins Gesicht.
Ja, und dann, also das Witzigste war, wo er diesen einen Dämon da aus der, den Dämon der des Selfishness, also des Egoismus hat er vertrieben.
Ja,
und dann
ja.
geht er so aus der Kabine raus. Und die Jungs sind so innen drin und lachen so. Und auf einmal kommt
er wieder zurück, reingerannt, ja, ja.
und klatscht an die Wände und sagt, geh Dämon, geh Dämon. So, ich dachte mir, was ist mit dir, Alter? So jemand könnte ich nicht ernst nehmen.
Aber für die Serie ja, genialer Typ, weil er dich einfach catcht.
Natürlich, natürlich. Und wie du auch gesagt hast, Familienvater macht da für wenig Geld irgendwie den Coach seit 7, 8 Jahren, hat da super Prospects herausgebracht. Also an sich alles gut, aber er ist jetzt auch nicht der perfekte Coach so.
Ja, aber die Qualität weiß ich gar nicht, ob wir da großartig was sagen müssen. Mir ist nichts negativ aufgefallen. Also schon echt krass von der Produktion her. Auch dann in den Spielen selber, wie, also ich weiß gar nicht, wie viele Kameras da am Start waren, weil wie oft da Hardcuts kamen, also im Endeffekt müssen eigentlich 3, 4 Kameras bei jedem Spiel am Start gewesen sein, weil du hattest den Cut linke Seite Court, rechte Seite Court, dann eine Kamera, die ja auch immer auf der Bank drauf war.
Ja.
Also das, von der Umsetzung her muss man schon echt sagen, war es echt nice. Also man konnte auch alles mega gut erkennen und vor allen Dingen, was mir gut gefallen hat, man hat wirklich auf alle Momente draufgehalten, ne? Also vielleicht gar nicht auf alle, wir wissen nicht, was rausgecuttet wurde, aber ich hatte das Gefühl, egal ob jetzt jemand gekotzt hat, DeSean in dem Fall, so, das hätte man ja auch einfach sagen, das cutten wir raus, aber sie haben einfach gesagt, nee, wir wollen es genau so, wie es ist, wollen wir zeigen, wie hart es auch einfach ist im Junior College. Und deswegen, also generell so von der ganzen Umsetzung her, ja, vor 10, 20 Jahren oder sowas hättest du davon träumen können, dass du so was vom College Basketball oder Junior College bekommst. Deswegen, also ich habe eigentlich da gar nicht. Musik fand ich auch ganz nice. Er hat eigentlich alles.
Was mich voll getriggert hat, war das letzte Spiel, das sie hatten. Wir haben es jetzt noch nicht erwähnt, aber wir kommen noch zu dem traurigen Ende halt, dass es am Ende dann kein Turnier gab, was ja mega enttäuschend war. Aber ihr letztes Spiel, was sie ja gewonnen haben, das haben die ja so lange rausgezogen. Das ging ja, glaube ich, über 2 Folgen, dieses Spiel. Und ich weiß noch genau, wie ich da saß und diese Musik im Hintergrund hat mich so getriggert. Und dann hat Aisha auch was Schlaues gesagt, die hat die Serie mit mir geguckt. Die meinte, ey, die Musik ist so perfekt gewählt, weil die baut Spannung auf. Du hast aber keine Ahnung, geht es in die Richtung, wir steuern auf eine Niederlage zu oder auf einen Sieg?
Das wusste man echt nicht.
Die war komplett neutral. Das war, fand ich, ein sehr geiler Einsatz von Musik. Ansonsten, ich fand die Musik auch passend. Mir ist jetzt leider nichts hängen geblieben, aber vielleicht haben sie...
Ja, waren jetzt nichts Spektakuläres.
Ja gut, sie hatten ein paar Mal meinen Lieblingsrapper drin, Kendrick Lamar. Das fand ich ganz cool, der war mit ein paar Songs vertreten, aber sonst war es viel so Instrumental-Shit. Was mir gut gefallen hat, du hast die Kameras angesprochen, so gerade in den letzten paar Folgen, am Anfang irgendwie nicht so, aber in den letzten paar Folgen hat man öfter auch mal einen Kameramann gesehen.
Stimmt, ja, weißt auch du? So in der Kabine und so, ja.
Genau, da haben die den öfter mal mit eingefangen oder einfach reingeschnitten. Und das fand ich extrem geil zu sehen, mit was für Riesenapparaten die das filmen.
Ja.
Und dann dachte ich mir auch immer, ey, wenn du als Gegner in diese Halle kommst und du hörst so, ey, über das Team entsteht gerade eine Netflix-Doku. Und dann bist du da drin und du weißt so, ey, wenn ich hier heute geil spiele, dann bin ich bei Netflix mit meinen Highlights. Ich hätte so zerstört in dem Spiel.
Das habe ich mir übrigens auch noch gedacht. Im Nachhinein eigentlich bessere Promotion für dich selber gibt's gar nicht. Ey. Also auch jetzt nochmal für die Jungs, selbst wenn das letzte Spiel jetzt ausgefallen ist. Ich meine, die Netflix-Doku zieht sich vielleicht der ein oder andere Scout rein.
Ja.
Und denkt sich, ja, muss ich mir vielleicht mal angucken, den Spieler.
Also ich sag dir, selbst wenn es am College nicht klappt, Joe, KJ und Malik können meiner Meinung nach alle in Europa in der guten Liga spielen.
Ja.
Wenn's denn funktioniert vom Kopf her. Und das hat Joe ja sogar gesagt. Der meinte ja, er will unbedingt seiner Familie helfen. Und selbst wenn er dann overseas spielen muss, also hier bei uns, würde er es tun. Und da habe ich mir sofort gedacht, ja, absolut, komm hierher, spiel Pro A oder spiel BBL. Dafür bist du gemacht so. Wenn du das hinbekommst vom Kopf, der ist so ein großer, langer Typ mit einem geilen Skillset, der kann richtig zerlegen hier in Europa oder von mir aus in China. Ich habe extra China gesagt, weil ich hier mit meinem süddeutschen Buddy sitze. Ich sage nicht China oder China, ich sage China mit K.
Classic Topic.
Ja,
genauso wie Berliner und Krapfen. Aber das machen wir jetzt nicht auf.
Krapfen for the win, Alter. Ich habe jetzt ein bisschen den Faden verloren. Das mit den Kameras war sehr geil. Insgesamt die Qualität ist Bombe. Also das, guck dir gerne mal die ersten zwei Football-Staffeln
an.
Die sind so stark gefilmt, wirklich. Ganz, ganz heftiges Ding.
Wann hast du, ich war kurz davor, es zu vergessen, deswegen will ich es jetzt raushauen. Wann hast du realisiert, dass es verdammt eng wird mit dem State Championship und Corona? Ich habe dann irgendwann, gab es mal einen Punkt, da hat man gesehen, es ist Anfang Februar. Ich weiß nicht wo, irgendein Kalender oder sonst was. Und dann hat es in meinem Kopf Klick gemacht. Die ersten 4-5 Episoden habe ich es gar nicht gecheckt, wie close das war. Dann kam natürlich auch das Thema Tod von Kobe.
Ja.
Und dann habe ich schon gewusst, hoffentlich reicht es am Ende oder wie endet das Ganze? Und dann war auch echt, du gehst so in die 8. Episode und man muss auch dazu sagen, ja gut, Spoiler haben wir ja schon ausgesprochen,
ja.
Man hat nicht so wirklich gewusst, also fliegen die jetzt dann raus, die gewinnen das letzte Spiel und dann relativ schnell, ich weiß gar nicht mehr, was dann kommt, Sweet 16, ich weiß es nicht mehr ganz genau, nach dem letzten Spiel, was dann gekommen wäre.
Gar nicht so richtig Sweet 16, glaube ich, weil das ist ja nicht wirklich College, das ist ja JUCO.
Auf jeden Fall habe ich dann gedacht, kommt jetzt da noch ein Spiel und das verlieren sie, aber dass es dann wirklich durch Corona beendet wird, habe ich echt, also wirklich nicht so auf dem Schirm gehabt, das war schon echt ganz, ganz bitter.
Ich habe dauernd gehofft, dass die das nicht berührt, weil ich dachte, vielleicht sind die vorm College fertig.
Ja.
Was sie ja wahrscheinlich auch wären, also vor dem normalen College-Wettbewerb. Als Kobes Tod war, fand ich erstmal richtig cool, dass sie das so groß mit drin hatten und dass sie auch da wieder gezeigt haben, guck mal, das sind jetzt Basketballspieler, die werden uns beide niemals berühren und wir hätten die niemals kennengelernt, was auch immer. Die Jungs haben alle richtig geheult. Also der Impact, den Kobe auf die Basketballwelt hatte, ist so wunderschön zu sehen. Und ich habe es wirklich geguckt, auch mit Tränen in den Augen, bin ich ehrlich. Ich habe jetzt nicht geheult wie ein Schlosshund, aber es kickt einen schon jedes Mal, wenn man sieht. Aber zu sehen, dass die Jungs dann auch alle mit Lakers Sachen zum Training gekommen sind und das eine Training haben sie sogar ausfallen lassen wegen seinem Tod und so, fand ich extrem cool zu sehen, was er für einen Impact hatte. Und dann dachte ich mir auch so, ja, okay, jetzt ist Januar, wird vielleicht eng, aber ich denke, die schaffen das noch. Weil ich hatte dauernd im Kopf so diesen 15. März oder was das war, als die NBA aufgehört hat. Das ist für mich immer der Knackpunkt, okay, alles ist vorbei. Und ich denke, ich weiß gar nicht mehr, wie es war, um ehrlich zu sein, ob College schon davor zugemacht hat oder nicht. Ich weiß das nicht mehr. Und deswegen dachte ich, die packen das noch. Und dann ist mir nur aufgefallen, boah, dieses Spiel da vor den Playoffs oder das erste Playoff-Spiel wird schon verdammt lang gezogen. Entweder die verlieren das jetzt oder die haben danach keine Saison mehr. Also die zwei Varianten gab es halt irgendwann nur noch. Ja.
Übrigens, Fun Fact, heute für euch der 17.3., also so ungefähr vor einem Jahr gab es die Meldung, die NBA, hört auf.
Weißt du noch die Reaktion von Mark Cuban? Kennst du die noch? Wo der sitzt bei einem Mavs-Spiel und dann sieht er das so auf seinem Handy und dann macht er so und wirft sich so nach hinten?
Nee, habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Alter,
guck das mal. Das heißt Mark Cuban reacting to NBA cancel oder sowas.
Ja.
Das ist ganz cool. Ja, ey. Donovan Mitchell und Rudy Gobert. Ich weigere mich voll anzunehmen, dass Rudy Gobert der schlimme Typ war, der da Corona verbreitet hat, weil es gab genau davor, einen Tag davor gibt es ein Video von Donovan Mitchell, wo er in so einer Traube von Menschen steht und ein Autogramm nach dem anderen gibt. Also das kann auch 100% gewesen sein, dass Donovan Mitchell das reingebracht hat. Ja. Die haben halt Gobert nur vor ihm getestet, weil Gobert irgendwie sowieso krank war oder sowas.
Ja, und die PK von Gobert, das ist einfach
das
Problem
gewesen.
Ja, und
die PK, wie er die
Mikrofone anfasst. Das war natürlich, ja, das war einfach, glaube ich, das, was klar, das kann auch Donovan Mitchell gewesen sein, aber wenn Rudy Gobert dann das Ganze so auf die leichte Schulter nimmt und macht dann so einen Spaß draus, ja, natürlich bleibt das im Kopf hängen und nicht, dass Donovan Mitchell einen Tag davor bei 200 Leuten Autogramme gegeben hat.
Ja.
Okay. Ey,
lass mal. Ja, übers Ende will ich schon noch kurz reden.
Lass mal 3-Stunden-Pod machen.
Ja, es wird ein langer Pod, Leute, aber das habe ich schon kommen sehen. Lass mal noch darüber reden. Also, ich fand's sehr schön eingefangen, dieses Nicht-Wissen, ob es weitergeht oder nicht. Man hat dann so ein paar Gespräche mitbekommen, wo dann so diskutiert wurde, so, ja, es kommt jetzt, bla bla, aber man weiß ja noch nicht und so und wahrscheinlich können wir spielen. Und dann hieß es ja, okay, die College Conference ist zu, wir sind jetzt die Letzten.
Ja, die Einzigen, die noch spielen.
Die Einzigen. Und mein Gedanke war die ganze Zeit, ja, die denken einfach nicht an euch. Das war wirklich mein Gedanke, weil ihr Junior College seid, keiner denkt gerade an euch. Alle denken nur an Division One und sowas.
Ja.
Und wirklich dann zu sehen, wie die so noch ein bisschen optimistisch in diesen Bus gehen und sagen, fuck it, wir fahren da jetzt hin. Und dann, dass die aus dem Bus wieder rausgeholt wurden, so mit der Info, sorry Leute, es wurde gecancelt.
Abgesagt.
Alter, ey, und du siehst ja auch, diese Jungs haben da so lange drauf hingearbeitet. Das hat mir so das Herz gebrochen, ey. Wie ging's dir in den Szenen?
Was ist dir da aufgefallen? Es hat generell nochmal alles irgendwie aufgewühlt. Also so, man, ich habe das schon fast ein bisschen verdrängt vor einem Jahr, wie crazy das einfach war. Mm. Und dann auch einfach nochmal so eine Situation zu sehen, wie, klar, wir haben natürlich die ganze NBA-Berichterstattung, aber dann auch einfach nur, wir waren ja im Endeffekt privat dabei, genauso wie es an dem Tag bei den Jungs halt aufgenommen wurde. Und dann auch einfach so der Schock, ich weiß noch ganz genau, Coach in der Halle, ja, es gibt jetzt diesen neuen Virus, es gibt bestimmt schon ein Gegenmittel, aber
ja,
bis
genau.
Es bei uns, bis
ja,
es
ja,
bei,
ja,
also schon sehr optimistisch, aber bis es bei uns landet, genau, fasst euch nicht ins Gesicht, wascht euch die Hände.
Und der eine Spieler, ich weiß nicht mehr, wer das war, der versucht hat zu erklären, woher der Coronavirus kommt und er dachte, es ging los in einer Stadt Corona in den USA.
Ja.
Und hat dann gesagt, also es ging von Corona nach China und in China ist es dann explodiert und die alle
völlig,
so, nein, Alter,
das
hat nichts mit Corona zu tun. Ja, absolut wild.
Also ich muss auch sagen, es war am Ende schon echt emotional, denn nochmal Kompliment an Netflix, was sie schaffen, dich über die ganze Serie in den Bann zu ziehen. Und am Ende hast du fast das Gefühl, du bist ein Teil von dieser Mannschaft.
Ja, mega.
Und deswegen am Ende tut es dir einfach nur leid, weil, also zum einen auch, weil du einfach, ich wollte sehen, können sie den State Championship gewinnen?
Ja.
Denn ich bin mir gar nicht so zu 100% sicher gewesen, ob sie es gepackt hätten.
Das letzte Spiel ist das Problem. Das letzte Spiel war so fucking knapp und jetzt zweifelt man voll dran, ob sie gewonnen hätten.
Ja, ey, ich bin auch, also ich will jetzt nicht sagen, ich bin 1000 Tode gestorben, aber als sie die Freiwürfe die ganze Zeit daneben gemacht haben.
Ich dachte, wenn die jetzt diese Scheiß-Saison wegen Freiwürfen verlieren, Alter, ich raste aus.
Ich weiß noch, Malik hat beide daneben gemacht, KJ hat einen daneben gemacht, den zweiten dann rein und einfach so, aber du
und
hast
dann kam noch der Point Guard von denen und hat auch einen verworfen.
Ja, also es war echt, ich habe gedacht, Finals Best of Seven Series, wir sind im letzten Spiel.
Ja, so hat es sich angefühlt, wirklich.
Naja, also es war schon hart. Vor allen Dingen, man hat ja auch dann gesehen, wie emotional die Jungs waren. Joe Hampton auch mit Tränen in den Augen und auch alle angeschlagen, denn die wollten das natürlich gemeinsam durchziehen. Der Coach am Ende dann auch, der emotional wurde, hat gesagt, ihr seid das beste Team, was ich jemals. Und das glaube ich ihm auch, weil man hat schon
das
gemerkt, dass es echt eine geile Truppe war. Auch nochmal natürlich für die Produktion in Segne. Du hast Typen dabei, die nett sind, die polarisieren. Du hast einen geilen Headcoach. Du hast so ein Babyface wie Malik mit drinnen. Ganz ehrlich, am Ende könnte man fast sagen, Alter, wurden die gecastet, wenn man
Das wollte ich aber gerade sagen. Ich schätze, dass da schon so eine Art Casting-Prozess abläuft. die werden sich diese Mannschaften genau angucken.
Auf jeden Fall.
Ja, was mir jetzt aufgefallen ist, das haben sie auch in der letzten Staffel Football gemacht und da fand ich es dann auch wirklich schwach. Die wollen jetzt vor allem in L.A. sein. Weil diese ganze Film-Crew und so wird ja wahrscheinlich in L.A. sein, Kameras leihen und so, das wird ja alles in L.A. stattfinden. Und bei den ersten Folgen Football, da gehen die halt wirklich in so ein 300-Seelen-Dorf in Mississippi irgendwo und müssen da dann ja wohnen. Das ist ja mega scheiße an sich, so wenn du einen Job hast, wenn du jetzt Kameramann bist. Und ich glaube, deswegen bleiben die gerade so ein bisschen in dieser Los Angeles-Area, was einfach auch billiger ist. Aber ich bin mir sicher, da wird gecastet und die sind da wahrscheinlich reingelaufen und haben Deshaun gesehen und haben gesagt, der Typ ist ein Star. Der sieht aus wie der sieht aus wie der böse Bruder von Stephen Curry. Der ist schon mal safe, dass wir den in die nächste Runde wählen, so ungefähr.
Und Joe Hampton hat dann gleich gesagt, das N-Wort, was wollt ihr hier? Da haben sie gleich gewusst, du bist der Nächste. Passt, perfekt.
Perfekt. Dann haben sie auf einen anderen Korb gesehen, wo KJ Allen gerade between the legs stopft. Haben sie gesagt, cool, einen guten Spieler haben wir auch noch hier. Dann kamen noch die Coaches.
Dann kommt von der Seite noch Malik und sagt, hallo, wie geht's euch? Yeah. Schön, dass ihr hier seid.
Ja, genau, begrüßt sie so. Ja, hi, cool. Ich bin übrigens 8,30 Meter. Ich kann jeden Wurf blocken. Ja, ich glaube schon, dass da viel rumgeguckt wird auch und so ein kleiner Casting-Prozess stattfindet. Weil sonst kriegst du das ja nicht. Das war, glaube ich, auch in der letzten Show jetzt bei Football. Da hat mich auch gar kein Charakter mehr gekriegt. Also ich fand die alle irgendwo total langweilig. Ach so, eine Sache noch zum Thema akademisch. Weil du das ja nicht so mitbekommen hast von den Football-Seasons. Da war das Thema Schule immer viel präsenter, weil die Jungs beim Football, zumindest in den Staffeln, extrem schlechte Noten hatten und wirklich absolut gar nichts gemacht haben für die Schule. Und soweit ich mitbekommen habe, war es jetzt in der Staffel einfach nicht groß Thema beim Basketball, weil die meisten von denen relativ easy ihren Abschluss gemacht haben. Mm. Und das fand ich echt cool zu sehen und hat mich auch, also das hat so ein bisschen gefehlt dadurch, weil wenn du die Football Seasons dir anguckst, dann wirst du merken, wie spannend das auch irgendwo ist und du flippst immer aus, weil diese Schüler einfach ihre dummen Hausaufgaben nicht machen. Aber beim Basketball dachte ich mir jetzt immer, ja cool, das zeigt mir, die wollen wirklich aufs nächste Level. Weil du kannst noch so gut sein im Sport, wenn du die Noten nicht hast, kriegst du kein Division One Offer. Und das war bei allen kein Thema. Und ich glaube, sie haben auch mal sowas gesagt wie, wir haben gerade 11 Jungs, die ihren Abschluss machen oder so von 12. Ja. Irgendwie solche Sätze sind gefallen. Und das fand ich echt positiv und schön. Und sollte alle da draußen ein bisschen motivieren. So kriegt auch eure Noten in den Griff, Leute. Ich weiß, wir sind nicht in den USA, aber Noten sind trotzdem noch wichtig. Und sind vor allem für euer Leben lang wichtig.
Was ich zum Abschluss noch sagen möchte, was man hier auch sieht, weil du hast es ganz am Anfang vom Pod angesprochen, was die Jungs sind ja alle talentiert und wie groß doch die Diskrepanz Division One und dann NBA sowieso. Aber selbst wenn du so talentierte Jungs hast, manche brauchen einfach einen Tritt in den Arsch. Die brauchen einfach jemanden, der dir den Weg zeigt. Ich will gar nicht wissen, wie viele Talente es wirklich an Junior Colleges gibt, die eventuell wirklich das Talent hätten, um in der Division One zu spielen oder sogar den Sprung in die NBA zu schaffen. Aber die haben einfach nicht das Mindset. Die checken einfach nicht, worauf es ankommt. Und ja, da mache ich halt heute mal die Aufgaben nicht. Ah, scheiß auf den Test. Ja, Training, mein Gott. Also das ist dann auch, und ich glaube, das will ich auch nochmal dem Coach zugutehalten, dass er das schon im Blick hatte, um dass sie da nie den Fokus verlieren. Ein bisschen zu übertrieben, aber trotz allem, ich weiß gar nicht, wie oft er das gesagt hat. Es ist eure Chance, eure einzige Chance.
Auf ein Stipendium.
Und dann auch wirklich immer komplett ausflippt. Also ich muss echt sagen, ich bin mit null Erwartungen reingegangen, weil ich habe ja auch noch nie eine gesehen, auch die Football-Staffel nicht. Und es hat einfach Bock gemacht von der Umsetzung her, von den Charakteren her. Und sehr, sehr schade. Ich hätte am Ende echt gerne gesehen, ob dieses Team State Champion geworden wäre oder nicht. Absolut trauriges Ende. Aber ansonsten, also jeder Basketball-Fan, genauso wie The Last Dance, muss man gucken. Also.
Ja, voll. Wir sollten irgendeine Serie rausbringen, Max, du und ich, die was mit Last im Namen hat. Weil scheinbar Last Chance You, Last Dance, vielleicht Last Crans, Last. Wir denken
uns was einfallen. Aus, Leute. Und dann schreiben wir erstmal Netflix an und sagen, hey, wir haben da eine geile Idee.
Ja, ihr wisst schon, wer wir sind, ne? Wir sind die von dem Podcast Fünfte Viertel. Und die so, wow, okay, krass. Hätten wir jetzt nicht gedacht, dass ihr euch meldet. Ja, noch ein kleiner Appell an alle da draußen. Was ich vorhin auch schon gesagt hatte mit diesem, ich glaube, Transferintelligenz ist am Ende wahrscheinlich das falsche Wort, aber es geht mir darum, macht euch nicht, wenn ihr gute Athleten seid, und ich weiß, es gibt gute Athleten, die uns gerade zuhören, wenn ihr meint, euer Weg, eure Karriere geht in den athletischen Bereich, ihr werdet Profisportler, macht es euch nicht kaputt, indem ihr nicht zumindest das Minimum mitbringt an den Noten, die ihr braucht. Und wenn, und das ist nun mal in Deutschland einfach der Fall, je länger du an der Schule bist, desto einfacher kannst du meiner Meinung nach dein Training mit dazu packen. Also ich fand es extrem easy, bis zur 13. Klasse das Training und die Schule unter einen Hut zu bringen. Es wird erst dann schwer, wenn du eine Lehre anfängst oder eine Ausbildung anfängst. Und in Deutschland ist es nun mal nicht so, dass wenn du 17, 18 bist, selbst wenn du dann, sagen wir, ein Top-Spieler bist, dann kriegst du ja auch noch kein Gehalt, von dem du dein Leben lang einfach rich sein wirst, sondern du bekommst vielleicht ein gutes Gehalt, aber du musst dir auch echt überlegen, okay, was mache ich jetzt die nächsten paar Jahre und was mache ich vor allem, wenn meine Karriere vielleicht mit 30 vorbei ist und mein einziger Abschluss ist der Hauptschulabschluss und das auch noch ein schlechter, weil ich mich nicht angestrengt habe, weil ich dachte, ich werde eh Profi. So, was machst du dann? Deswegen nehmt euch nicht selber diese Chancen weg, indem ihr sagt, nee, ich scheiß auf die Noten. Und nehmt euch auch nicht die Chancen weg, indem ihr sagt, nee, ich komme mit gewissen Leuten einfach nicht klar und ich raste dann halt aus. Das wird euch im Leben immer wieder gegen eine Wand fahren lassen. Ihr müsst in der Lage sein, in jeder Situation und vor jeder Person, die Macht über den nächsten Schritt in eurem Leben habt, müsst ihr die Qualitäten mitbringen, zu sagen, okay, ich kann mich jetzt zurücknehmen, mein Ego, und ich kann hier den Vorzeige-Bubi spielen. Und danach kann ich mir in meinem Kopf denken, boah, fickt euch alle. Aber in der Situation musst du es einfach abliefern können. Also seid nicht wie Joe Hampton und flippt in jeder Situation aus, die nicht nach eurem Kopf läuft, weil der Scout sieht nur, Joe Hampton tickt aus. Der Scout denkt sich nicht, boah, ist der Trainer gerade ein Arsch, sondern der guckt Joe Hampton an. Und das könnt ihr aus diesen Serien echt ganz gut mitnehmen, auch aus den Football-Staffeln. So viele Jungs verbauen sich immer ihre Zukunft, weil sie einfach in der Situation zu hitzköpfig sind und es nicht runterfahren können. Das ist immer so die Lehre, die ich für mich am meisten aus diesen Staffeln ziehe.
Jo. Ich würde sagen, wir müssen hier einen Abschluss finden, weil der Pod ist ja noch nicht mal vorbei.
Das ist crazy, dass der noch nicht vorbei ist.
Aber nein, also man kann es auch nochmal sagen, ihr seid so krass gerade eben unserem Support, ne? Und deswegen haben uns war beiden klar, als wir heute das Skript uns zusammengeschrieben haben, ne? Der wird lang.
Ja.
Und es ist aber
Der wird lang ist auch ein geiler Folgentitel.
aber das machen wir auch gerne, weil das Thema zum einen natürlich Bock macht und glaubt uns ganz ehrlich, ich glaube, wenn es jetzt nicht, aber sonst würden wir das letzte Thema nicht noch runterkriegen und wir haben euch das letzte Woche versprochen. Und deswegen machen wir jetzt hier einen Cut. Schaut es euch an, wenn ihr es nicht schon gesehen habt. Ich denke mal, bei der Spoilerwarnung, die Leute, die es nicht geguckt haben, werden dann vielleicht skippen. Wir müssen dann vielleicht irgendwie sogar dieses Mal, weiß ich nicht, bei Insta irgendwie, dass ich Timestamps mache für die Leute, die, weißt du, dass man diesen Part von
Nee, ich kann das, glaube ich, sogar in die Podcast-Beschreibung tun. Dann kann man, glaube ich, sogar draufdrücken. Ich werde das dann
im Intro sagen. Genau, richtig. Weil für die Leute, die es vielleicht noch angucken, ich weiß, es haben schon mega viele. Also ich habe es gesehen und habe dann bei Insta, ja, geil, schaue ich mir jetzt an. Ja, habe ich schon gesehen. Haben mir irgendwie 100 Leute geschrieben. Also manche hatten das direkt auf dem Schirm, ich überhaupt nicht. Genau deswegen.
Alter, ich habe gestern gestreamt. Und hab dann den Fehler gemacht, so ein paar Leute haben dann geschrieben, was sagst du zu Last Chance You? Und dann habe ich gesagt, ey, ich habe jetzt die ersten 6 Folgen geguckt und ich rede morgen im Podcast mit Max drüber. Und in der Sekunde, wo ich es ausgesprochen habe, dachte ich mir, fuck, irgendeiner wird jetzt so witzig in den Chat schreiben, so, ja, übrigens die Saison, bla bla bla. Weißt du so, dass er einfach so den Spoiler, auf den du die ganze Zeit hinarbeitest, dass er den droppt. Weil das ist mir schon mal passiert, als ich über eine Serie geredet habe, die ich nicht fertig hatte und dann gesagt habe, ich freue mich auf die nächsten Folgen. Und dann meinte einer so, ja, der und der stirbt.
Ja, diese Menschen sind so ehrenlos.
Ja, wirklich ehrenlos. Und da hatte ich so Glück. Also großes Shoutout an die Community, dass da kein Spoiler von euch kam, Leute.
Da hätte ich einfach direkt eine Reaction angemacht und hätte den Chat einfach für 10 Minuten geclosed. Und dann wäre ich wieder erst zurück zum Chat.
Ja, wie der Coach. Ich hätte einfach so 8 Minuten nichts gesagt und nur den Chat angeguckt.
Ja. Und du kannst es dann auch nicht, selbst wenn du es nur eine Millisekunde siehst, diese Information, ja, wie krass unser Gehirn arbeitet, ja. Es ist so...
Du willst dich so davor dann verstecken, so nein, genau das nicht, aber dann hast du es schon gelesen.
Ja,
es ist, dann, ja, da arbeiten so zwei Gedankenströme irgendwie gegeneinander, habe ich fast das Gefühl.
Absolut.
Aber ey, komm, lass jetzt bitte dahin kommen, das wird sonst ein 2-Stunden-Pot.
So, wir machen jetzt noch... Ja, wir machen jetzt noch Aussichten für die zweite Saisonhälfte. Wir machen das nicht mega, mega groß, aber auf jeden Fall schon mit ein paar Themen, die also gerade eben auch aktuell sind. Und ich würde einfach mal anfangen. Und zwar MVP-Rennen. Ich meine, das MVP-Rennen ist sowieso schon Thema seit Wochen und Monaten, weil so viele MVP-Kandidaten wie in diesem Jahr gab es wahrscheinlich noch nie. Und der Pool wird immer größer. Also man kann mittlerweile fast sagen, es gibt eigentlich 4, 5, wenn man dann noch wirklich die ganzen unterm Radar so mit dazu nimmt, 6, 7. Jetzt ist Joel Embiid halt wahrscheinlich erstmal raus, Kevin Durant ist sowieso schon zu lange verletzt. Und deswegen ist meine Aussicht für die zweite Saisonhälfte, erster Punkt bei mir, Harden schleicht sich ins MVP-Rennen und ist am Ende plötzlich sogar einer der Mitfavoriten. Aber wie kann das überhaupt sein, dass Harden, ich bin mal gespannt auf deine Meinung, wie kann es sein? Also zum einen, KD ist gerade eben nicht am Start. Sind wir ganz ehrlich, wenn Kevin Durant noch mit am Start wäre, dann wären einfach alle drei raus. Weil mit zwei All-Star-Startern an seiner Seite kann ich nicht sagen, du bist der Most Valuable Player, weil die beiden alleine, die würden die Spiele halt auch alle gewinnen. Aber jetzt gerade eben ist er in der Abwesenheit von KD der absolute Strippenzieher. Wie er sich in die Point-Guard-Position eingefügt hat, ist der Wahnsinn. Mir gefällt der Basketball, den er gerade spielt, um wirklich übertrieben gesagt 100 Level besser als bei Houston, weil er einfach nicht mehr, er hat nicht mehr diesen Druck und diesen Zwang, ich muss jeden Abend irgendwie 30 Punkte, 35 Punkte droppen. Ja, heute Nacht übrigens, glaube ich, wieder ein Triple-Double mit, weiß ich nicht, 25 Punkten, 15 Rebounds und 15 Assists. Also was Harden gerade eben spielt, ist schon jenseits von Gut und Böse. Und für mich lebt diese Offense gerade eben einfach auch vom Playmaking, vom Harden. Du hast an der Seite natürlich noch Kyrie Irving, über den brauchen wir nicht quatschen. Der Typ ist heute Nacht alleine wieder, ich weiß es nicht, Crossover. Ja, müsst ihr bloß bei Bleacher Report auf Insta abchecken. Es ist ein Wahnsinn, was der Typ für ein Ballhandling am Start hat. Genau, deswegen bin ich mal gespannt auf deine Meinung. Hat Harden, vor allem, wenn sie es vielleicht schaffen sollten, im Osten sogar noch an die 1 zu gehen? Weil dann haben wir nämlich eigentlich mehrere Fakten, die für ihn sprechen. An der 1 im Osten, die Stats passen für mich auch, weil ich brauche nicht jedes Mal MVP-Kandidat, muss 30 Punkte droppen. Wenn der 15 und 11 droppt, mit den Quoten übrigens gerade bei Brooklyn, die beste Dreierquote in seiner Karriere, mit roundabout 39, ja, sowas in dem Dreh, sollte man auf jeden Fall bei Harden auch mal erwähnen, der ja mal auch gut war für 3 von 15 oder so in der Zeit bei Houston. Also es gibt viele Gründe für mich, dass er echt, wenn das jetzt so weiterläuft und er fit bleibt, dass er am Ende einer der Mitfavoriten ist. Ich sag nicht, dass er es gewinnt, aber dass er einer der Mitfavoriten ist, wo man am Anfang der Saison Harden hatte man gar nicht auf dem Schirm. Ja. Was glaubst du, hat er echt eine realistische Chance, das Ding zu gewinnen?
Also es wird immer realistischer, da bin ich voll bei dir. Ich wüsste eigentlich auch nicht, wie man ihn diskreditieren sollte für die Leistung, die er in Brooklyn zeigt. Nur es gibt eben den einen Faktor und der heißt Houston. Also ich will jetzt nicht alles wiederholen und bestätigen, was du gesagt hast, weil das ist so. Da muss ich gar nicht viel dazu sagen. Das Problem ist einfach Houston und ich sehe wenig, dass Journalisten und Leute, die eben wählen dürfen, dass die für jemand wählen, der sich aus seinem Team so ein bisschen rausgeekelt hat. Also wir dürfen halt nicht vergessen, das ist ein Saison-Award. Und die ersten 8 Spiele bei den Rockets und davor auch schon mit Training Camp, klar, du wirst jetzt nicht fürs Training Camp bewertet beim MVP, aber nehmen wir nur die ersten 8 Spiele bei den Rockets. Er hat halt, wie das andere Stars auch schon gemacht haben, Leistungsverweigerung gemacht. Er hat bewusst schlecht gespielt, er war bewusst nicht in Form, einfach dafür, damit er schnellstmöglich getradet wird. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Wähler das belohnen. Von den Leistungen bei Brooklyn bin ich komplett bei dir. Es geht mir rein danach, glaube ich daran, dass er gewählt wird. Und da sehe ich es nicht. Von den Leistungen her ist er für mich auch einer der Top-Favoriten. Also ich bin sehr beeindruckt von dem, was er in Brooklyn gezeigt hat dieses Jahr.
Ja, Sympathiepunkte. Da denkt man jetzt wahrscheinlich nicht dran, aber wenn es dann darum geht, die Stimme abzugeben, wird es wahrscheinlich dem einen oder anderen wieder ins Gedächtnis kommen. Ah, warte mal, der Harden am Anfang der Saison, der war ziemlich scheiße.
Ich glaube, das haben viele im Kopf. Wirklich, ja. Ich glaube, das haben die alle im Kopf und sagen sich, nee, dem kann ich dieses Jahr die Stimme nicht geben. Muss dann jeder Einzelne entscheiden, wie er das findet. Ich weiß, für Harden-Fans, das ist sicherlich Abfuck, weil ihr euch denkt, ey, der musste da halt raus, er hat's eben beschleunigt, er hat ein bisschen drauf gekackt und jetzt bei Brooklyn war er sofort MVP-Kandidat vom ersten Tag an. Ja, verstehe euch voll, aber ich glaube nicht, dass die Wähler das akzeptieren werden.
Wer ist jetzt gerade dein Favorit nach dem Embiid? Ich sage jetzt einfach mal, er ist raus.
Ja, ich bin ehrlich mit dir, ich habe dadurch, dass Embiid jetzt raus ist, gerade gar keinen Favoriten. Also,
ich muss echt sagen, wenn er halt nicht...
Sorry, sag.
Wenn er nicht back-to-back schon wäre, also was Giannis seit dem All-Star-Break spielt, ist also statmäßig mehr als ein MVP würdig. Der ist gerade wieder in seiner komplett eigenen Welt. Dann würde ich echt sagen, also wenn Giannis sie unter die Top 3 führt und die Stats hält, dann wäre es, also ich weiß nicht, bei LeBron James fehlt mir gerade einfach so diese Dominanz, wo ich einfach sage, an LBJ gibt es kein Vorbeikommen. Es gibt gerade genügend, die an ihm locker vorbeiziehen könnten im MVP-Rennen.
Das ist ein schöner Satz. Die Dominanz fehlt bei LeBron. Die ist bei Embiid irgendwie mehr zu spüren gewesen. Die ist bei Jokic da, zumindest offensiv. Und die ist bei Giannis sowieso da. Ich denke, Giannis, auch da, halt die Voter werden das nicht machen. Da sind wir uns beide ja auch einig. Aber Giannis ist halt ein Spieler, der hat diese brachiale Gewalt. Und ja, das hat halt LeBron nicht mehr. Und da guckst du einfach nochmal ganz anders drauf. Ich würde Giannis auch jedes Jahr den MVP geben, einfach weil ich ihm so gerne zugucke. Aber ich habe gerade tatsächlich, dadurch, dass Embiid raus ist, gar keinen Favoriten. Für mich ist das Feld mega weit offen. Ich sehe auch Jokic nach wie vor vorne, aber dafür muss halt sein Ranking noch besser werden. Die Nuggets müssen dafür an die 2. Ich kann es dir nicht sagen, ich habe gerade gar keinen Favoriten. Aber ich sehe deinen Harden-Punkt und ich bestätige den absolut. Er ist Favorit, wenn er nicht diesen Mist hätte mit, einer der Favoriten, wenn er nicht diesen Mist mit Houston gehabt hätte.
Dann machen wir hinter dem Punkt einen Haken, Aussichten auf MVP-Chancen von Harden. Wie sieht's bei dir aus? Hast du irgendeinen Punkt für die zweite Saisonhälfte?
Jo, ist eigentlich relativ, war abzusehen, finde ich. Und zwar ist mein Punkt, dass die Utah Jazz meiner Meinung nach ein bisschen droppen werden von ihrem Ranking. Also es war jetzt eine super Story für die erste Saisonhälfte. Wir haben alle den Basketball genossen und der Basketball wird auch so wunderschön bleiben. Ich glaube nur einfach nicht, dass sie jedes Spiel gewinnen werden. Sie haben, wenn man sich das anguckt, jetzt den viertschwersten Restschedule. Und letztendlich deckt sich das fast mit den Werten von den Top 3. Also sie haben mit den schwersten Restschedule einfach überhaupt. Es gibt viele Teams in der Western Conference. Beispielsweise jetzt die Clippers stehen auf Platz 20. Die Lakers stehen auf Platz 27. Die Trailblazers auf Platz 30 sogar. Also es gibt viele Teams im direkten Vergleich im Westen, die einen viel leichteren Restspielplan haben als die Utah Jazz. Man darf auch nicht vergessen, die hatten bisher kaum Verletzungsprobleme, wenn überhaupt welche. Die waren so gut wie nicht von Covid beeinflusst. Ich kann mir einfach vorstellen, dass die so ein bisschen das einholen wird, was alle anderen schon getroffen hat. Ich will das natürlich nicht, so keiner hofft, dass sich jemand bei Utah verletzt oder dass jemand Covid kriegt, aber ich kann mir einfach gut vorstellen, dass es sie einholen wird, plus sie haben einen sauschweren Restschedule und deswegen glaube ich nicht, dass sie diese Pole Position halten, sondern wahrscheinlich irgendwo schön auf die 4 oder sowas rutschen am Ende, vielleicht auch nur an die 2 oder 3, man wird sehen, aber ich glaube nicht, dass sie da so abgeschlagen die Nummer 1 halten. Das war eine geile Story in der ersten Season, aber in der ersten Saisonhälfte, aber das wird sich nicht befürworten, glaube ich.
Ich sag gleich was dazu. Hast du es noch offen? Wo steht denn Phoenix? Was den Restschedule anbelangt?
Ja, Phoenix habe ich noch auf Sekunde. Genau in der Mitte. Die sind am Platz 15.
Okay. Ich bringe meinen Punkt jetzt einfach mit rein, weil der passt irgendwie perfekt zu deinem Punkt.
Ja.
Ich sehe schon Björn sein Shots feiert Gesicht.
Nein, gar nicht. Ich weiß ja, was kommt.
Nein. Die Phoenix Suns, also sowieso, glaube ich, für alle eine Überraschung, dass sie gerade eben an der 2 im Westen stehen, hätte ich nicht
ich
gedacht.
Ich denke, jeden Tag ist ein Fehler. Ich glaube, das ist schon, immer nicht, Alter.
Wenn man sich allerdings die Spiele der Phoenix Suns ansieht, dann weiß man schon auch, woran es liegt. Also zum einen, genau wie die Utah Jazz. Die Utah Jazz hatten eigentlich bloß Mike Conley. Der war ein paar Spiele raus.
Conley war raus,
ja. Aber ansonsten waren die alle fit. Und bei den Phoenix Suns hat man eigentlich die gleiche Situation. Du hast da zwei so tiefe Kader. Und wenn du dann natürlich von Verletzungen und von Covid fast überhaupt nicht betroffen bist, dann bist du zum einen halt viel eingespielter. Ja. Den Punkt unterschätzt man, glaube ich, auch immer. Das haben wir jetzt bei Miami gesehen. Die waren am Anfang waren die irgendwo auf der 12, 13. Die sind halt komplett untergegangen. Bei den Mavs sieht man jetzt auch, wenn die einfach mal eine Zeit lang zusammenspielen, wie gut es einfach auch funktionieren kann. Und da waren die beiden halt jetzt natürlich so gut wie überhaupt nicht betroffen. Ich habe für die zweite Saisonaussicht, und das ist auf jeden Fall ein Hot Take, dass die Phoenix Suns an die 1 gehen. Dass die Phoenix Suns vom Restschedule her, du hast es gerade eben angesprochen, er ist einigermaßen so, dass er jetzt nicht mega hart ist, er auch nicht mega easy. Nee. Aber man hat, glaube ich, einfach gerade eine verdammt gute Kombination aus Offense und Defense. Man hat mit Chris Paul einen Leader, der vor allen Dingen verletzungsfrei ist, was mich für ihn persönlich extrem freut. Und Chris Paul selbst mit 37, 38 ist vom Playmaking und von der Intelligenz her für jedes Team eine Bereicherung. Man nimmt, sieht auch einfach, wie er Devin Booker so ein bisschen diese Last von den Schultern nimmt, zu sagen, ey, du bist hier unser alleiniger Superstar und du musst liefern. Und vor allen Dingen die Defense. Wie ätzend die halt auch wirklich den Dreier verteidigen und was die auch an Tiefe mitbringen, also nicht nur die Starting Five, sondern auch die Bench. Und deswegen könnte ich mir, und das heißt nicht, dass die in den Playoffs weit kommen, es kann durchaus sein, dass die an die 1 gehen und dann triffst du vielleicht auf die Mavs, lass jetzt einfach mal rumspinnen und dann wird das eine mega enge Serie. Aber ich glaube, dass sie für die Regular Season genau das optimale Team haben, um am Ende vielleicht ganz oben zu landen. Du hast einen Leader, du hast mit Devin Booker einen aufsteigenden Star, du hast brutal gute Verteidiger, du hast noch so Ceiling-Kandidaten wie Aitner und deswegen der Ausblick auf die zweite Saisonhälfte so ein bisschen. Eventuell sneaken sich die Phoenix Suns die 1 im Westen und das wäre schon eine Riesenüberraschung, aber jetzt bin ich mal gespannt, was du mir entgegenbringst, wer es denn sonst werden soll. Also wer, weil die Lakers ohne AD, der übrigens neuen Berichten zufolge immer noch 3 Wochen ausfallen wird, und dann sehe ich die Lakers nicht an der 1, die Clippers strugglen, Kawhi Leonard ist gerade, also was heißt nicht happy, aber er hat schon gesagt, ey Leute, wenn wir hier irgendwas gewinnen wollen, müssen wir mal konstanter werden, ne? Die Nuggets sind auf jeden Fall auch immer mal wieder für eine Niederlage gut. Die Trailblazers, tut mir auch so mega leid. Dame muss da im Endeffekt alleine alles wuppen. CJ raus.
Aber McCallum kommt jetzt zurück. McCallum kommt jetzt, glaube ich, diese Woche zurück. Und Nurkic,
ja, das ist auf jeden
weiß
Fall.
Ich nicht genau, wann der kommt. Oder ist der schon zurück? Was ist mit Nurk?
Nee, der war noch. Als ich das letzte Mal, also den letzten, das letzte Line-Up habe ich gesehen gegen die Timberwolves, da war er nicht am Start.
Okay.
Da war das Line-Up Dame, Gary Trent Jr., Robert Covington.
Hier steht Yusuf Nurkic expected back in 2 weeks.
Ja. Also wenn die beiden, die brauchen dann am Anfang sicherlich auch mal so ein bisschen. Ja, was glaubst du? Ist es zu weit hergeholt oder könnte es eventuell sogar sein, dass es tatsächlich stimmt?
Ja, also ich bin gerade auch sehr abgekühlt, was die Lakers angeht. Vor allem wegen dieser AD-Sache. Sie haben halt nicht besonders den schweren Schedule und die Clippers auch nicht. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass die Clippers und Lakers einfach halt so ein bisschen die San Antonio Spurs Strategie gehen und einfach sagen, okay, wir hauen halt die schwachen Teams weg und gegen stärkere gewinnen wir jetzt nicht unbedingt. Aber wir hauen zumindest alle Schwachen weg und sichern uns damit eine gute Position. Das kann ich mir ein bisschen vorstellen bei den Lakers und Clippers. Ich bin voll bei dir. Also ich kann gerade nicht überzeugt sagen, nee, die Lakers gehen an die 1. Ich kann auch schwer sagen, die Clippers gehen an die 1. Ich bleib dabei, ich sag nicht, dass die Jazz jetzt übertrieben abkacken. Ich sag nur, dass sie diese Pole-Position nicht halten.
Ja, passt doch. Ja, Suns passt an der 1 und Jazz an der 2.
Boah, gute Frage.
Wir haben übrigens gerade ganz kurz vor dem Podcast, wir haben wirklich nur 2 Minuten gequatscht, haben wir so überlegt, wenn die Clippers und Lakers beide nicht so geil performen und die Lakers oder Clippers an der 4 und das andere LA-Team an der 5.
Ja, genau. Dann hätten wir sie in der ersten Runde, hätten wir Battle of LA.
Das wäre schon
Boah, ich glaube, die NBA tickt aus, ey. Stell dir das mal vor. So das geilste Marketing, was du machen kannst, und das dann in der ersten Runde. Ich glaube, die NBA tut alles, um das zu verhindern. Weil wenn die Serie vorbei ist, ist direkt die Playoffs so 10% weniger los.
Ja. Ich glaube auch nicht, dass es passiert.
Komm, ich mach's kurz. Ich sehe den Case total. Ich vertraue diesem Suns-Team nicht. Ich werde ihm nie vertrauen. Zumindest nicht in dieser Saison, bevor sie mich vom Gegenteil überzeugt haben. Aber ja, ich sehe den Case. Ich sehe den Case wirklich. An sich haben sie alles, um durchzuziehen. An sich haben sie alles, um an die Eins zu gehen. Ja, kann ich unterschreiben.
Okay. Wir machen wieder auf Insta einen Post für euch. Da könnt ihr gerne mitdiskutieren. Wir gucken mal. Es gab sehr, sehr viele wieder geile Zitate.
Heute im Podcast? Alter, da kannst du 3 Posts machen draus, glaube ich.
Ja, ich muss mich dann aber auch immer so ein bisschen entscheiden für die Basketball-Quotes, die wir raushauen und nicht für die, was haben wir rausgehauen? So,
der war wieder lang.
Der
war heute lang.
Ja, oder irgendwie sowas, weil dann. Okay, also das war meine zweite Aussicht. Wie sieht's bei dir aus? Hast du noch was?
Ja, ich habe noch eine. Meine zweite Aussicht ist, dass ich hoffe, und man hat es jetzt gesehen, deswegen war er ja auch mein Spieler der Woche so ein bisschen, ich hoffe, dass das Rookie of the Year-Rennen nochmal enger wird. Und ich sehe da Anthony Edwards schon gerade die richtigen Schritte dafür unternehmen. Der hat nämlich auch eine sehr gute Fanbase. So Leute lieben den, Leute finden den sympathisch. Bei ihm gehen nicht nur die Highlights viral, sondern auch immer die Pressekonferenzen danach, weil er einfach so ein funny Dude ist. Und ich kann mir vorstellen, wenn er einigermaßen diese, also er wird jetzt keine 27 averagen, aber wenn der seine Leistungen vielleicht so auf 18 Punkte pro Spiel bringt, im Vergleich zu LaMelo, der ja so bei 15, 16 abhängt, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass Edwards da nochmal hinkommt. Er muss natürlich konstanter werden. Also sein Wurf ist halt eine Katastrophe. Und ich glaube auch nicht, dass du mit 30er Feldwurfquote in irgendeiner Weise Rookie of the Year werden solltest. Und wahrscheinlich auch nicht wirst. Ich glaube, keiner wählt für dich dann. Aber ich wünsche mir so ein bisschen, und ich habe die Aussicht, dass Edwards jetzt voll in der NBA angekommen ist, dass seine Rolle in Minnesota klarer ist und dass er die zweite Saisonhälfte einfach gut performen wird und damit das Rookie of the Year-Rennen zumindest nochmal spannender macht. Ich weiß nicht, wie er LaMelo schlagen soll. Über LaMelo muss ich jetzt gar nicht groß reden, das machen wir fast in jedem Podcast. Ich glaube nicht, dass er LaMelo schlagen kann, aber ich glaube, dass er das Rennen sehr eng und spannend machen kann und darauf habe ich Bock und das sehe ich auch ein bisschen, weil ich alle Voraussetzungen dafür in Minnesota eigentlich sehe.
Du hast es angesprochen, das Hauptproblem sind halt seine Quoten. Ne? Und am Ende gucken die Leute. Er hat halt, also zum einen Anthony Edwards und LaMelo Ball, wie oft die in den Highlight-Clips am Start sind für Rookies. Erstmal Respekt dafür. Aber LaMelo Ball lässt sich da halt auch nichts gefallen. Natürlich haut er keine krassen Posterized-Dunks raus, aber dafür macht er halt Highlight-Clips mit irgendwelchen crazy Assists oder seinem Spin-Dreier, der auch absolut wild war. Ja. Ich glaube, dass Anthony Edwards, wenn er weiter so macht, einen ganz guten Case hat, öfters mal so 25, 30 zu droppen, weil der halt auch sich überhaupt nicht scheißt. Ich glaube, der hat so richtig dieses...
Richtiger Bayer, Alter, weil der sich überhaupt nichts scheißt.
Geil. Ja, also heute wird's einfach, also ich habe schon vor dem Podcast gesagt, der wird legendär. Ja. Gleich erstmal Weißwürste und eine Brezen reinziehen.
Alter, weißt du, was ich mir am Sonntag gegönnt habe? Ich habe mir einfach 5 Weißwürste gezogen.
Alter, was? Alter,
beste Leben. 5
Alter, Weißwürste. Alter, konntest du dich danach noch bewegen?
Nee, ich habe fast gekotzt, aber das war's mir wert. Ey, hier, das kriegst du ja hier nie und ich habe mir die dann extra gekauft und hab sie dann sogar morgens vergessen, hab was anderes gefrühstückt und dann war ich arbeiten hier und dann bin ich zurück und dachte mir zu Last Chance You, gönne ich mir jetzt die Weißwürste, habe ich mir 5 Stück mit süßem Senf gezogen. Muah. Alter, ich habe mich gefühlt, als wäre ich in Nürnberg.
Also 5 ist schon echt.
5 ballern
gut, ey. 5 ist crazy. Also ich sag schon mal, wenn man guten Hunger hat, dann kann man sich schon 4 ziehen. Aber 5 ist schon...
Aber die waren klein, muss ich sagen. Also die sind jetzt nicht so geil wie bei uns in der Heimat, dass die so richtig dick sind.
Ja,
das war nicht der Fall. Also es sind so kleinere eher. Haben jetzt auch nicht so geil geschmeckt wie daheim, aber ey, es war schon gut.
Wie sind wir gerade von Anthony Edwards
auf Weißwürste gekommen? Weiß ich auch nicht. Weil du gesagt hast, der scheißt sich nix.
Ah ja, danke, dass du mich zurück zu meinem Punkt bringst. Ja, bleibe ich auch dabei.
Okay.
Ist, glaube ich, jemand, der Kritik, also ich glaube, er lässt schon Kritik an sich ran, aber er lässt sich davon nicht auffressen und er weiß eigentlich auch, was er kann und was er drauf hat. Und wenn er sich noch, ja, also ich, Chancen hat er nicht. Dafür ist LaMelo Ball zu konstant. Er ist mittlerweile auch Starter gesetzt. Der Rekord spricht für LaMelo Ball, die Quoten, die Punkte, da müsste Anthony Edwards schon echt brutal aufstocken. Aber was ja ganz schön ist, wenn er auf jeden Fall Gas gibt. Für die Timberwolves-Fans schön, für uns schön, wir bekommen noch mehr Highlights. Und wie gesagt, was ich halt nicht hoffe, dass er irgendwann so ein High-Volume-Scorer wird, der dann jede Nacht 30 droppt, aber bei Quoten von 40% aus dem Feld, 38, 40, für die Zukunft. Ja. Weil das ist dann einfach, das bringt dann auch den Timberwolves nichts, weil das ist dann halt einfach kein effizienter Basketball. Aber ich glaube, wir können uns schon noch darauf einstellen, dass wir in der zweiten Saisonhälfte von Edwards ein bisschen was zu sehen bekommen. Besonders Posterized Dunks. Let's go.
Ey, bester Mann.
Da sind wir auf jeden Fall immer ready und am Start. Und ich bin jetzt auch ready und am Start, um erstmal, also ich muss ungefähr seit einer halben Stunde, sorry, dass ich das so direkt anspreche, ich muss pissen wie ein Elch.
Oh, shit. Oh, shit. Ja, machen wir nur zwei? Hattest du nicht noch eine?
Ja, ich habe.
Achso, also ja, kannst du ja kurz machen. Dann macht das
ich kann gut. Auch einen raushauen. Ich habe noch so einen kleinen LaMelo Ball haut noch ein 40-Punkte-Game diese Season raus. Weiß ich nicht, warum.
Boah, ja. Heavy.
Aber was ich bei ihm halt einfach sehe, er hat, sein Dreier ist echt besser geworden. Mhm. Also vergleicht mal die Wurfform an und das ist, muss man schon sagen, respektabel, in 3 Monaten seine Wurfform.
Was ist?
Also, Björn hat gerade so hardcore ins Mikrofon gegähnt und ich muss einfach, ich wollte mich zusammenreißen, aber irgendwann ist dann doch einfach, konnte ich dann nicht.
Das liegt nicht am Podcast, ich schlafe einfach zu wenig.
Genau, LaMelo Ball, seine Wurfform in dieser kurzen Zeit, wie er die angepasst hat, großen Respekt und ich denke, er hat vielleicht schon mal das eine oder andere Spiel, wo er mal 7 hat er ja, glaube ich, sogar in der Saison schon einmal gedroppt. Und ja, dann vielleicht einmal. noch den ein oder anderen Drive, selbst wenn es am Ende nicht hinhaut. Aber wäre für ihn natürlich geil in der Rookie-Season so nochmal den Stempel obendrauf, um zu sagen, Leute, ihr wisst, für wen ihr voten müsst und jetzt ist Schicht im Schacht. Ja, also ich bin gar nicht so skeptisch. 40 Punkte, LaMelo Ball, aber da muss er schon einen guten Abend erwischen, weil er ja auch eigentlich in erster Linie eher so der Playmaker ist und der die Assists verteilt.
Yeah.
Aber why not? Wenn es mal gegen ein schwaches Team geht und gegen einen schwachen Point Guard.
Ich weiß nicht, ja, wann das letzte Mal war, dass ein Rookie 40 gedroppt hat, weil ich denke mir, dass in der NBA das schon auch so ein gewisser Stolz mitschwingt bei dann den gegnerischen Teams. Also du willst nicht das Team sein, wo irgendein Rookie 40 droppt. Ich glaube, ja. Das ist auch so ein bisschen eine Ego-Nummer und wahrscheinlich prellen die den dann ein paar Mal hin in der Zone, sodass er nie wieder kommt. Also muss man sehen, da bin ich gespannt. Ich weiß nicht, ob ich ihm 40 zutraue, aber er spielt schon verdammt geil, wirklich. Er ist ein top, top junger Spieler, viel besser, als ich gedacht hätte. Ja, bleibt abzuwarten. Lass uns das
checken wir mal ab, wer als letzter, recherchiere das mal, interessant, wer hat als letzter Rookie 40 Punkte aufgelegt?
Ja, das ist dann die
wahrscheinlich ist es noch gar nicht so lange her, wie wir denken.
Der Einzige, der mir jetzt einfallen würde, ist Luca. Ja, vielleicht Luca. Komm, das gucken wir jetzt schnell live nach, ob es Luca war. Ich gucke mal.
Ja, weil Luca. Aber.
Weil Luca würde mich nicht überraschen, wenn er. Und der hat halt auch das Game dafür, weißt du? Aber so jemand anderes, Lukas Rookie High war 35.
Ja.
Und LeBron könnte es gehabt haben. LeBron könnte es gehabt haben. Lass mich gucken. LeBron, ja, LeBron hatte 41. Ich wusste, es gab ein 40-Point-Game von ihm. Ja, weiß nicht, ob es dazu
jemand gab. Aber ist schon sehr selten.
Ja, ist verdammt selten. Also kommt auch drauf an, zählst du dann sowas wie Embiids zweite Saison? Weißt du, weil er ja nicht wirklich so eine Rookie-Season wirklich hatte. Blake Griffin wäre vielleicht ein Thema, aber keine Ahnung, das können wir wann anders nachschauen. Nächste Woche droppen wir euch die Auflösung davon. Und dann müssen wir es jetzt abrappen, weil nicht nur du musst schiffen wie ein Elch, sondern auch ich muss schiffen wie ein Elch. Und ich muss noch das Intro einsprechen. Nein, Spaß, alles gut. Ja, krass, Alter, 2 Stunden Pod. Ich habe es ja angekündigt, das wird richtig lang heute. Aber ich bin auch happy, weil wir wollten das, wir wollten mal performen vor euch. Und ich wusste, wir haben so viel zu Last Chance You zu sagen, das muss ein langer Pod werden, ey.
Ja, vor allen Dingen auch das Ganze nicht nur irgendwie abzucanceln in 20 Minuten, das wäre einfach dem Ganzen nicht gerecht geworden. Ne?
Ja.
Nee, hat mega Bock gemacht. Vor allen Dingen auch ein bisschen Abwechslung. Also so total. Wir haben am Anfang ja ein bisschen NBA-Basketball mit drin gehabt. Und jetzt am Ende aber auch einfach mal, es geht ja trotzdem die ganze Zeit um Basketball, aber auch einfach mal College-Basketball ist generell eigentlich auch ein geiles Thema, wenn man mehr Zeit hätte, das noch nebenbei zu verfolgen.
Wenn mir das immer so schön aufbereitet wäre in der Netflix-Doku und ich wüsste dann genau, über wen ich reden muss, dann können wir das gerne machen. Aber so, ich wüsste weder, wann ein College-Spiel ist, noch wer gerade spielt. Ich weiß nicht mal, wo Kate Cunningham spielt.
Oklahoma. Oklahoma. Da kann ich uns Gott sei Dank retten.
Ja. Kein Plan, also ich weiß nur, Jalen Green ist in der G-League und er ist eigentlich mein Lieblingsspieler aus dem Draft.
Ja, whatever. Also ihr seht schon, an Draft wird es von uns eine richtig fette Folge geben.
Direkt nächste Woche, wir sind voll im Thema, gibt es die große Draft-Analyse. Nein, ey Leute, das war geil. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Denkt nochmal dran, wir haben diese Aktion bei Toppers, wo ihr euch für 10% was snacken könnt. Und zwar einmal mit dem Produkt, mit dem Promo-Code das5viertel. Und, also 5 als Zahl, und geht gerne über die Seite topperstore.de/5, die Zahl, also die Zahl 5 Viertel, weil dann bekommen wir auch was davon, das ist nämlich ein Affiliate-Link von uns, genau, und für die Patreons, ihr wisst sowieso Bescheid, ihr kriegt nächste Woche Freitag wieder eine sicke neue Bonusfolge und ihr bekommt eben, wenn ihr jetzt schon Mitglied seid, die Chance und auch, wenn ihr in den nächsten Wochen Mitglied werdet, bekommt ihr die Chance, dass ihr bei den Gewinnspielen dabei seid, die wir ebenfalls mit Toppers veranstalten. Deswegen nochmal fettes Dankeschön an Toppers, beste Leute da.
Alles gesagt, viel Spaß oder beziehungsweise ich hoffe, ihr hattet Spaß mit einem 2-Stunden-Podcast und jetzt einfach abmoderieren. Raus hier. Raus. Danke an alle, die zugehört haben, eingeschaltet haben. Und wir hören uns spätestens nächste Woche Mittwoch wieder um 5 Uhr. Klar, am Ende muss noch ein Versprecher.
Alter, letztes immer so, Wort.
Ey, es ist on. So classic. Ja. Wir hören uns nächste Woche um 5 Uhr. Björn, danke dir. Danke Leute, dir. Ciao.
Hau rein. Ciao.